Ihr hört Rote Rosen. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und da heute nicht nur der Tag der Alliterationen ist, sondern auch Valentinstag, liebreizendste Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallo.
Und ja, der Erik. Hallo Erik.
Hallo. Was ist eigentlich das und so bei unserem Podcast? Wir reden eigentlich immer nur über Serien.
Gibt's gar kein alles, so, was off-topic ist. Zum Beispiel, dass du bei dir während der Arbeitszeit in der Mittagspause die Schafe durchs Dorf treibst.
Das war der Hammer, oder? Was heißt durchs Dorf? Das ist ein Industriegebiet. Wir haben erst irgendwas Komisches gehört, sind zum einen Fenster. Was ist denn da los? Riesen Schafherde mitten über die Kreuzung. Zwei Hunde dabei und der Schäfer in einer Seelenruhe. Die Schafe zwischen den Autos durch. Wer wissen will, was das war. Instagram @Kinocast einfach mal irgendwie den drittletzten Beitrag angucken. Krass.
Wobei die Schäfer immer eine Arschruhe haben und die Hunde saugeil sind. Auf der einen Seite mutzgefährlich, weil sie alle einen an der Klatsche haben, aber sie hören eigentlich ganz gut. Die Schäferhunde meine ich jetzt.
Dann sind die Schafe bei uns vorne am Bach, sind die zwischendurch was trinken gegangen, ne? Und ich hatte mal Angst gehabt, dass die reinfallen, weil in meiner alten Heimat in Gera, da ist ja der Fluss, die Elster, und da haben die immer die Schafe an der Seite mal geweidet. Und da sind manchmal Schafe in die Elster reingefallen und da hat sich das Fell so schnell voll gesaugt, da sind die jämmerlich ersoffen. Da hast du die dann die ganze Zeit schreien hören. Wenn die
Westschafe können doch schwimmen, Erik. War doch
nicht so. Ja gut, es war auch nur ein Bach, aber trotzdem.
Wir hatten uns jetzt diesen Sommer mit einem Schäfer unterhalten, den wir beim Spazierengehen getroffen hatten. Der meinte, die haben das Problem hier auf den Dörfern, dass wenn die durch die Dörfer zurücktreiben, muss der halt gucken, dass die Schafe nicht in den Vorgärten der einzelnen Häuser anhalten, weil die dann ratzfass alle Blumen, alles wegfressen. Das finden die Anwohner dann nicht so schön. Die Probleme werden sie bei dir nicht so gehabt haben. Siehst du, und jetzt haben wir auch geklärt, was dieses und so ist bei diesem Podcast. Da gibt es doch.
Und so, wir beschäftigen uns mit der deutschen Agrarwirtschaft.
Genau. Wir haben, fangen wir mal so an, ein paar Serien rausgesucht wieder. Genau zu sein. Drei. Alex wird beim nächsten Mal, zumindest hat er das gesagt, auch wieder dabei sein. Bis dahin hat sich alles
das
so ich wollte gerade sagen, so alles so eingespielt. Da macht das eine liebreizende
die ganze
Frau
Zeit
alles mit links. Bitte?
Am Anfang schlafen doch die Kinder eh nur. Wir wissen doch, wie es läuft.
Naja, macht er da jetzt weiß ganze nicht, Zeit? Aber wenn du drei davon hast und die dann alle so irgendwie das so nach und nach.
Beobachtet seine schlafenden Mädels alle.
Wahrscheinlich.
Aber die schlafen ja nicht den ganzen Tag, denke ich mal.
Ja, am besten behalten werden.
Wird schon genug zu tun haben.
Ach, macht doch alles Nina. So, jetzt
mit
also.
Links, genau.
Drei Serien. 24 oder 24 Legacy, dann Santa Clarita Diet. Ganz kurz gefragt, Amari, der Titel, weißt du warum? Also Santa
Clarita?
Na, Clarita?
Der Ort oder der Vorort heißt ja Santa Clarita.
Ach so. Und Riverdale, da muss ich mir nochmal bei Amari bedanken. Der wäre mir fast, also diese Serie fast durch die Lappen gegangen. Die letzten beiden, also Santa Clarita Diet und Riverdale, sind zwei bei Netflix, wobei ich Netflix etwas schelten muss, dass Riverdale nur wöchentlich rauskommt, ist man gar nicht mehr gewöhnt.
Das ja, das ist ja auch, das ist wieder ein super cooler deutscher Service, denn die Serie ist ja auch gerade in den USA angelaufen und wir bekommen das quasi genauso wöchentlich serviert wie die US-Zuschauer. Also meckere nicht, sondern freu dich, dass wir es nicht erst vielleicht in einem Jahr, dann zwar komplett, aber erst in einem Jahr oder weiß nicht wie verzögert bekommen.
Ich wollte so ja jedenfalls nur zum Ausdruck bringen, dass ich es nicht mehr gewöhnt bin, irgendwie eine Woche auf eine Folge zu warten. Das ist ein wenig ungewöhnlich. Ja, ja.
Ja.
Wenn man das da gerne weitergucken will. Und wie gesagt, mir ist es deshalb aus den, also gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe irgendwann den Trailer gesehen, dachte, der doofe Teenager, hier so Beverly Hills Verschnitt, muss ich nicht gucken. Und erst als du gesagt hast, dass das auf diesem Comic Archie fungiert, also basiert, nicht fungiert, basiert, habe ich mir dann doch nochmal etwas näher angeguckt und muss sagen, gar nicht so schlecht, aber kommen wir dann gleich nochmal dazu. Dann eine Sache, da freue ich mich sehr drauf. Annemarie, hast du The OA mittlerweile geguckt eigentlich?
Nein.
Hätte ja sein können. Ich habe nochmal gefragt. Jedenfalls, da wird es eine, das nehme ich die News vorweg, aber Gott, kannst du noch was ausfüllen, falls es noch was zu sagen gibt, eine zweite Staffel geben.
Ja, habe ich nichts weiter dazu zu sagen.
Weißt du wann? Ende des Jahres, diesen Jahres? Irgendwie Mitte des Jahres?
Nächstes Jahr wieder, oder? War das nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe das nur gelesen und dachte, das ist für euch interessant.
Ja, ich freue mich da sehr drauf. Also wie gesagt, mir
oder hat zumindest ein Teil.
Sehr gut. Erik war es ja wieder zu sehr mystisch, keine Ahnung, abgefahren.
Kann und dann eine Sache. Ich
welche das war. The OA, das war die, wo dir deine Kate vom Kinocast das gemocht hat und auch durchgeguckt hat. Und dir die Erzählweise etwas zu blumig, zu, wie soll man sagen, so schwülstig war, als es dann ja, so um die Russland-Geschichte ging und die unterschiedlichen
ach, Handlungsstränge. Das war das jetzt, ja, mit dem Kind.
Dann, Anna Karenina, ach, ja. Keine Ahnung.
Nee, gucke ich nicht weiter.
Ja, musst du ja auch nicht. Ich freue mich, wobei ja es immer mit Vorsicht zu genießen ist, dass gerade bei solchen Serien, ich bin auch gespannt, wie das bei The Stranger Things werden wird. Hat mir da schon gesagt, bestimmt ja im letzten Podcast, ne, dass es da auch eine zweite Staffel geben wird, oder schon ewig bekannt.
Ja, also ich glaube, es ist schon ewig in Anführungszeichen bekannt, aber jetzt wurden erste Bilder veröffentlicht.
Wir haben sogar auf unserer Facebook-Seite Fortsetzung folgt, den Trailer veröffentlicht.
Ja, ja, aber ich frage, wir waren bis nicht ganz klar, ob das dann einen Tag nach der Aufnahme oder irgend sowas kam. Irgendwann hat man uns darüber gefragt und dann kam es mir raus. Egal, freue ich mich drauf.
Den Super Bowl-Trailer, das war glaube ich ein Super Bowl-Trailer. Moment, ich gucke gerade mal auf unsere Seite. Dann habe ich noch irgendwelche anderen Super Bowl-Trailer, die da gerade neu rauskamen. Mal gucken. Ja, Prison Break noch. Gibt es einen Trailer für die Season 5. Sieht ein bisschen quatschig aus, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem gucken.
Reizt mich auch nicht
so. Steht doch schon, ich glaube im Dokument, wann kommt es raus? Hier, 4.4. Ist doch schon, dass
ich es direkt angucken. Wir planen aber weit voraus.
Ich dachte, nicht für den 4.4. direkt aufgenommen, sondern dass es doch rauskommt an dem Tag.
Nein. Ich dachte, wir leben ja, hier von der Hand in den Mund, aber anscheinend wird da hier schon weit im Voraus geplant.
Machen wir manchmal.
Na, ganz strenger Plan.
4.4. ist ja ein Dienstag.
Oh, passt auch noch. Erik, Ann-Marie, noch eine Sache. Ist verlängert worden. Die haben wir noch gar nicht besprochen. Und ich bin der Einzige, glaube ich, der da zumindest die ersten beiden Folgen geguckt hatte.
Ja, und zwar auch wieder eine Netflix-Serie Love. Die Liebe, ach, passend heute zum Valentinstag. Lief ja letztes Jahr in der ersten Staffel, kommt jetzt Februar, März die zweite Staffel bei Netflix raus und bevor die überhaupt angelaufen ist oder ist ja veröffentlicht, hat Netflix den auch schon eine dritte Staffel spendiert, also ist ja auch so, also Netflix sind ja eigentlich von all ihren Produktionen überzeugt, da geht ja alles weiter. Ich glaube, die, wenn die sich da am Anfang mal auf ein Skript und auf eine Idee festsetzen, dann läuft das alles ganz gut. Kimmy Schmidt geht ja weiter, Orange is the New Black im Juni die neue Staffel und ja, Love jetzt eben auch. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kam irgendwie nicht dazu. Das kam letztes Jahr wieder früher raus, als gerade wieder Peak TV unterwegs war, von daher aber vielleicht irgendwann mal.
Ich hatte die ersten ein, zwei Folgen gesehen, weil ich Jill Jacobs eigentlich mag, also von Community, wer sich fragt, die Blonde. Und war dann etwas überrascht, dass es, ich habe dann irgendwie nicht weitergeguckt, aber wie gesagt, wenn es jetzt schon die dritte Staffel geben soll, dann wird das wahrscheinlich demnächst oder früher oder später auch nochmal auf meiner Agenda stehen. Es war so ein wenig seltsam, in Anführungszeichen angehaucht, die ganze Serie. Beiden sind, glaube ich, zwei Protagonisten im Vordergrund. Wie hieß denn der andere? Also jedenfalls so ein Nerd-Typ vom Feinsten und die beiden. Und die sind eigentlich so ein sehr, sehr ungleiches Paar und ja, Liebe halt irgendwie. Ganz witzig, vielleicht besprechen wir es doch nochmal. Jetzt, wenn die dritte Staffel rauskommt, dann habt ihr zumindest was zum Nachgucken. So, du hast noch ein wenig. Und so, Erik, eine kleine Trivia am Rande.
Ach so, das tun wir jetzt gleich am Anfang.
Wenn du es am Anfang reinschreibst, dann ist es gleich am Anfang mit drin.
Ja, ich habe gelesen, wir kennen ja alle die Serie Lucifer. Ich weiß nicht, wer die von euch weiterguckt. Ich bin da eigentlich ganz angetan davon. Die läuft ja, glaube ich, auch auf Pro.
Nee, Amazon Prime.
Nee, im Fernsehen.
Also läuft schon mittlerweile?
Irgendwo. Ja, irgendwo habe ich da eine Werbung gesehen oder was da drin ist. Egal. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein bisschen Ärger wegen der Titelmelodie für die Serie. Denn die Produktionsfirma hat sich wohl nicht die Rechte so gesichert, wie man das eigentlich tun sollte. Und die Komponisten, wie heißen die? Robert und Aaron Madarosian, die das ja komponiert haben, die sind damals eigentlich nur so auf der Zielgeraden dazugekommen, weil Warner Bros. Wollte eigentlich von dem bekannten Komponisten Marco Beltrami das komponiert haben und das hat ihnen aber nicht so richtig gefallen, was der geliefert hat und da haben die dann eben diesen Song von den Madarosians genommen, haben sich aber irgendwie nicht die Rechte gesichert, das nun hier weltweit da zu nutzen für die Serie und da gibt es gerade ein bisschen einen Ärger, einen Rechtsstreit. Man hatte wohl versucht, sich erst außergerichtlich zu einigen. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Und jetzt wird es natürlich interessant, ne? wenn das vor Gericht geht in den USA, da sind ja dann schnell mal ziemlich hohe Summen fällig.
Aber da geht es jetzt im Prinzip darum, dass die internationale Verwertung nicht abgedeckt war von dem erkauften Rechten oder was?
Ja, warte mal, habe den Song ohne deren Zustimmung kommerziell verwendet, ausgestrahlt und ausgenutzt. Warner Bros. Bestreitet dies und vertritt den Standpunkt, dass sie alle nötigen Rechte dafür besitzen. Der ursprüngliche Komponist sollte es nicht geschafft haben, einen funktionierenden Song so zu arrangieren. Also wendeten sie sich an die Mother Rosians. Sie konzipierten die Titelmelodie allerdings unter den Voraussetzungen, dass sie in den Credits genannt werden und alle Veröffentlichungsrechte für die Komposition behalten. Angeblich habe Beltrami Warner Bros. Nichts von dem Deal erzählt, als diese sich für das Musikstück entschieden. Genau, die haben dann versucht, das außergerichtlich, ging nicht und ja, jetzt geht's halt vor Gericht. Mal gucken.
Naja, gibt Schlimmeres und trifft nicht die Armsten, insofern passt das schon irgendwie. Schauen wir mal, wird der Serie keinen Abbruch tun, außer es wird dann in der zweiten Staffel eine neue Titelmelodie geben. Mal gucken, was ergibt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Serie und da ist eigentlich nur einer prädestiniert genug, die auch vorzustellen, denn der Experte im Hinblick auf 24 oder der größte Fan von uns im Podcast, obwohl Alex war, glaube ich, auch ein großer Fan.
Und der Annemarie doch auch, oder?
Ich auch,
ja. Diehard-Fan, okay, aber, dann sind ihr drei Diehard-Fans.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, Erik hat da das meiste Wissen.
Es ist das Vermächtnis von 24. Alex wollte ich schon sagen. Erik, worum geht's denn bei 24? Das Konzept hat sich ja nicht geändert, ne?
24 selbst ist eine Echtzeit-Fernsehserie. So kann man es vielleicht beschreiben. Das heißt, alles, was wir dort sehen, passiert in Echtzeit, wie es so schön heißt, ne? Wird auch am Anfang genannt. Meistens immer in der ersten Folge der jeweiligen Staffel stehen da: All events occur in real time. Und das bedeutet mit anderen Worten, wir sehen irgendwas, meistens irgendwie einen Terroranschlag oder irgendwie eine schlimme Katastrophe, und es müssen halt bestimmte Personen versuchen, Dinge zu lösen, entweder irgendwie eine Aufklärungsarbeit zu leisten oder irgendwie eine schlimme Katastrophe zu verhindern. Und dadurch, dass wir das alles in Echtzeit sehen, gibt es halt in der Serie auch ja Tag und Nacht zum einen. Zum anderen werden die Leute manchmal ein bisschen müder, müssen sich auch mal irgendwie vielleicht mal hinlegen oder irgendwas. Und
nur aufs Klo müssen sie alle nicht.
Bestimmt gehen die auch mal. Und die Serie oder eine Staffel geht halt immer 24 Folgen, eine Stunde. Und die Folgen, wenn man sie netto schaut, also auf DVD oder Blu-ray, geht es halt eine Dreiviertelstunde, weil da kommt ja in den USA immer noch ein bisschen Werbung rein. Also so, dass es halt brutto die Zeit immer eine Stunde ist und das ganz genau passt. Es gab eine mir gerade nicht kannte Zahl an Staffeln mit Kiefer Sutherland von 24.
Ich glaube 8.
Ja, ich glaube auch. Irgendwie gab es ja dann noch eine hinterher, die war ja nicht ganz so gut mehr, aber gehörte auch irgendwie mit dazu. Und ja, er hat sich da etliche Male durchgefightet, ist für mich auch irgendwie ein bisschen mit der Rolle jetzt seitdem untrennbar verbunden. Vorher mochte ihn zwar sehr in Flatliners und er ist ja jetzt mittlerweile in der Serie Designated Survivor zu sehen, die ich eigentlich auch schon ziemlich abgefeiert habe. Hat er vielleicht ganz richtig gemacht, dass er hier den Staffelstab abgegeben hat und jemand ganz Neues, Frisches da reinkommt. Wir sehen hier die Hauptfigur, der Schauspieler heißt Corey Hawkins, heißt natürlich Eric, mit Namen Eric Carter. Und der ist ein Army Ranger und der hat zusammen mit seinem Team in, ich glaube, Afghanistan oder so, zumindest irgendein so Auslandseinsatz, hat er irgendwie einen berüchtigten Terroristenführer da erlegt. Und das führt dazu, dass er, wo er jetzt wieder in der Heimat ist, in den USA, er muss dann feststellen, dass sein ehemaliges Team, die ja auch mittlerweile alle wieder zu Hause sind, irgendwie dezimiert wird nach und nach. Und die Einschläge kommen halt näher. Und er findet auch noch raus, dass einer wohl da was mitgehen lassen hat von seinem Team, nämlich eine Liste mit Namen, mögliche Schläfer, die noch aktiv sind, mit Aktivierungscode, dass die Schläfer aktiviert werden können. Und hinter dieser Schläferliste ist dann auch irgendwelche bösen Leute her, die dann eben sein Team dezimieren und da wirklich vor Familie und Kindern der Leute keinen Halt machen, um an die den Ort um den Ort zu erfahren, wo diese Liste versteckt ist. Und das alles, was ich jetzt erzähle, passiert irgendwie alles schon in der ersten Folge. Und wie immer bei 24 ist es ja nicht so, dass sich einem oder dass wir die kompletten Spielkarten, das komplette Deck sozusagen gleich in der ersten Folge ausgebreitet bekommt, wo man dann genau weiß, ah, okay, darum geht's also jetzt. So ist es ja meistens nicht. Und es gibt jetzt momentan zwei Folgen, die habe ich beide geguckt. Und da habe ich auch noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt alles weiß, worum es da jetzt gehen wird. Ist halt einfach wieder dieses tolle 24-Gefühl. Das heißt, da gibt es dann so Split-Scenes, wo dann einfach mal auch so ein Split-Screen wo dann so verschiedene parallel laufende Aktionen kurz gezeigt werden, wo man sagt, ach ja, stimmt, der ist ja noch dort in der Ecke bei der Person und der andere ist dort. Und dann wird meistens ein Fenster groß gezoomt und um das geht es jetzt gerade. Denn auch die anderen Aktionen in der Geschichte laufen ja parallel weiter. Und das wird immer mal so kurz durch solche Splitscreens dann einfach mal kurz gezeigt, so, ja, okay, da geht es dort weiter. Und meistens blenden wir dann dahin, wo gerade wirklich irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Und ist wieder sehr viel Action, ziemlich spannend gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Hauptdarsteller manchmal so ein bisschen schielt. Das hat mich ein bisschen genervt, weil der hat auch manchmal so Nahaufnahmen gekriegt. Das ist mir immer sehr unangenehm, wenn ich irgendwie jemanden angucken muss, der schielt. Und, aber ja, gut, bei den Action-Szenen spielt es dann nicht so weiter die Rolle.
Aber eins, die erste Staffel von 24 Legacy wird nur 12 Folgen haben. Also es wird keine 24 Episoden sein.
Was standen am Anfang da? Von wann bis wann das geht? Standen auch nur 12 Stunden da?
Weiß ich nicht genau. Aber ich habe gerade mal geguckt, also da steht da, dass es halt die erste Staffel 12 Episoden nur hat.
War doch auch bei der letzten regulären Staffel, die jetzt irgendwann vor ein paar Jahren nochmal lief, auch so, dass sie dann auch nur 12 Folgen hatte, aber auch ja unter...
Wir haben mal kurz in meine Aufnahme reingucken hier, dann wissen wir es gleich, da stand es am Anfang da.
Live Another Day.
Spielt ja auch keine Rolle, aber ich kann ja mal ganz kurz insofern anfangen. Ich habe ja 24 nie geguckt. Also ich habe es mal geguckt, so ein, zwei Folgen, aber ich habe nie so recht den Draht gehabt. Deswegen hat es mich davor von dieser neuen Verfilmung auch ein wenig gegruselt. Nicht gegruselt, aber hat nicht so den rechten Reiz. Und muss sagen, so als nicht typischer 24-Schauer fand ich es dann doch spannender, als ich dachte. Mal eine Frage, was ist das brünette Rothaarige, also diese Rebecca Ingram, hat die in den alten Folgen auch schon mitgespielt?
Nee, die hat bei Homeland hat die mitgespielt.
Nee, weil die da irgendwie so als ehemalige Mitarbeiterin des CTU da irgendwie...
Nee, also wird zwar versucht, so ein paar Brücken zu schlagen zu dem alten Team, aber von dem alten Team habe ich da jetzt niemand entdecken können. Also Die Schauspielerin heißt übrigens Miranda Otto, die du meinst. Die ist eigentlich doch relativ bekannt, die hat man öfters mal irgendwo gesehen.
Okay, nee, weil hier steht ja auch, also das ist der vormalige Chef des CTU und ich dachte irgendwie, dass das so ein Tie-In dieser alten Episoden mit ist, dass die damit reingenommen worden ist, weil das war nämlich schon also für meinen Geschmack dann ein wenig überspitzt. Du hast es schon gesagt, also von diesem Special-Op-Dingsbums-Team da, die da irgendwo im wo war es, keine Ahnung, eine ganz geheime
die
Mission.
War aber, ja? Aber nochmal zu, weil du jetzt sagst, ehemalige, aber das ist ja gerade, wir erfahren ja gerade, dass es gerade laufender Übergang ist. Also sie war quasi vor einem Monat war sie noch Chefin. Das ist jetzt nicht so, dass sie da vor 8 Jahren oder so dabei war, sondern dass sie ja gerade ihr Amt aufgegeben hat.
Ja, also, nee, aber ich dachte, das wäre so dieser Moment gewesen, wo man sagt, okay, das war halt eine Dame aus der alten Staffel und die nimmt man so mit rein. Also eigentlich wäre sie raus gewesen, die soll sich ja auch zurückziehen und ihr Ehemann ist ja auch Politiker und soll da ein bisschen ins Rampenlicht gerückt werden und dann kriegt sie halt noch diesen Anruf von, was ist das, Eric Carter hieß der, glaube ich, ja, hast ja gesagt, Eric.
Also ich habe jetzt übrigens nachgelesen, von um 12 bis um 1 geht's. Okay. Von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr früh geht's. Laut dem ersten Bildschirm, den man sieht.
Jedenfalls. Und ich hatte mir nichts drunter vorstellen können, so richtig. Und man erfährt halt, was waren das so? Also irgendwo gibt es so eine kleine Box, die einer mitgehen lassen hat, weil der aber nur das Geld und die goldenen Uhren.
Sollte man dazu sagen, ihm war nicht bewusst, dass dann so ein USB-Stick mit versteckt in dieser kleinen Kartusche, wo eigentlich Geld und Schmuck drin ist, dass da noch diese Schläferzellenliste mit dabei ist. Und jetzt kommen eben die Anhänger des getöteten Terroristen und wissen erstmal nicht, wer diese Dose hat. Es gab wohl 4 oder 6 oder ja.
Naja, ein paar, eine Handvoll, sagen wir mal so.
Ranger oder Army,
Special.
Lotterie, die da überlebt hatten und die waren ja alle im Zeugenschutzprogramm oder halt, was weiß ich, in der Version des Zeugenschutzprogrammes von CTO. Also es war eigentlich auch, niemand wusste, wo die wohnen und das ist ja jetzt quasi so, warum jetzt diese ehemalige CTU-Chefin, nur sie wusste das, der Chef von NSA und weiß nicht, FBI oder CIA. Und jetzt gibt es ja aber auch einen neuen Chef bei der CTU und jetzt vermutet sie eben und unser Hauptdarsteller, dass jetzt dieser neue Chef eventuell der Maulwurf ist, weil eben nur 3 Leute diese Adressen kannten und wie Erik schon gesagt hat, Stück für Stück wird das Team verkleinert und die Gefahr kommt näher. Ja, das wollte ich nur noch mal zur Erklärung.
Aber was ich da zum Beispiel etwas seltsam fand, dass man sagt, man nimmt so ein wie heißt denn das so, keine Ahnung, also jedenfalls einen ganz taffen Typen da und natürlich einer, der ist komplett ausgetickt, der nachher diese Box auch hat, der lebt so eher so als Home, also als Obdachloser, ist total paranoid, rennt immer weg, aber wie gesagt, schaffen sie es, alle anderen auszuknipsen, zu foltern und rauszukriegen, ob da nun, wie gesagt, diese Box da bei denen im Besitz ist. Nur unser gut Hauptdarsteller, irgendwie müssen sie einen Einstiegspunkt Ausgangspunkt finden. Der schafft es natürlich, sich dazu befreien oder eigentlich auch nicht, denn eigentlich hilft ihm seine Frau nachher irgendwie auch aus der Klemme in gewisser Weise, auf eine Art und Weise, wo ich mir sage, da konntest du so bis 100 zählen und dann fingen die Terroristen erstmal wieder an da zu agieren. Das fand ich schon ein wenig an Haaren herbeigezogen.
Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass die Frau das, kann man jetzt, also ist jetzt der Pilot und dass die Frau da nicht stirbt. Also da hätte ich gedacht, um eben noch, ist ja meist so, dass unser Held dann noch eine größere Intention hat und einen noch höheren Antrieb dann gegen die Bösen zu kämpfen, ist ja meist, wenn Frau und Kinder sterben. Und dass die überlebt hat, hat mich überrascht. Was das dann mit ihr passiert, ist halt irgendwie, also er weiß sich ja nicht anders zu helfen und er denkt, sie ist nirgendwo sicher und dann bringt das jetzt zu seinem Bruder, die wohl ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis haben, der wohl irgendwie Gangster, Drogendealer ist.
Ist ja auch der Ex seiner Frau, oder zumindest hat er irgendwie ausgespannt. Da lief mal was.
Das fand ich auch, was du gerade gesagt hast, hier entgegen der alten B-Movie, Action-Movie-Weisheit hier, jetzt ist es was Persönliches. Ne?
Ja, genau.
Aber irgendwas war doch noch, war das der Präsident oder was? Und da ist irgendwie die neue Chefin von der CTO, ist irgendwie seine Frau? Oder wie war das? Ich weiß gar nicht.
Naja, die ehemalige Chefin der CTU,
so war's, genau.
Die gibt ja jetzt ihr Amt auf, First weil Lady ihr Mann dann, Gouverneur ist.
Senator.
Und jetzt als Präsident
kandidiert.
Bitte?
Nein, du hast schon alles richtig, aber der ist Senator und will halt als Präsident kandidieren. Und ach die so, hatten halt ja, intern vereinbart, Senator, so Agreement, dass sie quasi zurücktritt und sich quasi voll für das Präsidentenamt damit daneben stellt.
Genau. Beim letzten Wahlkampf war eben noch nicht, da stand ihre Karriere im Vordergrund. Und jetzt hat sie halt hier noch irgendeine tolle Auszeichnung bekommen, weil sie ja eben diesen Terroristen vor einigen Monaten geschnappt haben, also ihr Team. Und dann ist sie jetzt quasi bereit. Aber wie wir sehen, ist sie noch nicht wirklich bereit, weil sie sofort, als sie eben diese mögliche Maulwurfsmeldung erhält, sofort wieder ein alte Raster fällt und das untersuchen will und auf sich allein gestellt. Und
na, irgendwas ja, hat und die doch auch zu verstecken, ne? Irgendwie, deswegen.
Wann hast du das denn gesehen? Wie lange ist das denn her?
Bitte?
Das klingt so, wie du davon erzählt, als hättest du es vor 4 Monaten oder so gesehen und nicht vor einer Woche.
Nee,
ist das Alter an Marie?
Weiß gar nicht.
Ach so, okay.
Ich habe mittlerweile so viele andere Sachen noch geschaut.
Ach so.
Ja, nee, die hat doch nur irgendwie Dreck am Stecken. Deswegen nimmt die doch den einen da, lockt die den doch aus.
Nein, es ging darum.
Sie hat keinen Dreck am
Stecken. Das hat Ann-Marie doch versucht schon zu erklären.
Du, sagt, es gibt im Prinzip die vor, da drei. Hat jeder Dreck
ja,
am Stecken.
Oder und
im Laufe des
ja,
Tages kommt das alles raus.
Ja, okay, vielleicht, aber sie machte jetzt, ich habe auch die ersten 2 Folgen gesehen, und da machte sie noch überhaupt nicht den Eindruck. Also wirklich, dass sie da Eric helfen will und das aufklären will und betrübt ist, dass alle anderen gestorben sind aus dem Team. Aber, und das wird dann in der 2. Folge, also, oder ich weiß gar nicht, hat ja unser Präsidentschaftskandidat, der ja auch sehr super nett und super lieb wirkt und eben bisher und seine Frau liebt und bla, er hat natürlich auch noch jemanden im Team, wo dann in der 2. Folge sich so ein bisschen rauskristallisiert oder ist ja meist bei 24 das Erste, was man sieht, stimmt meist nicht, dass da jemand ist, der auch IS-Vergangenheit hat oder Terroristenverbindung oder irgend sowas. Genau, also von dieser Seite droht auch noch viel Gefahr.
Wobei ich das wieder so als Schwachpunkt finde. Eine Serie, die
ja,
im Prinzip
natürlich.
Nur 12 Stunden andauert. Also ist ja Realzeit, weißt du? Ja. Dass man da, okay, den ersten geplatzten Pressetermin, der ist auch unmittelbar innerhalb von 12 Stunden, nachdem die quasi diese Auszeichnung bekommen hat. Und dann kommt, gut, dann kommt dieses Ereignis, alles okay und man kann das Problem auch in 12 Stunden lösen, auch alles okay. Dass sie, die Chefin, dann diesen jetzigen aktuellen hier Chef des CTU ausschaltet, weil sie bedenkt, es könnte Maulwurf sein, auch noch nachvollziehbar, auch noch okay.
Aber ganz schön Hals über Kopf.
Ja, aber das ist dann auch noch so.
Daniel, du darfst das nicht alles so hinterfragen hier.
Nee. Ich habe es ja mehr gemocht, als ich gedacht habe. Wenn ihr das so erzählt und man drüber nachdenkt, denkt man eigentlich also so, es ist schon ganz schön konstruiert. Ich meine, das ist.
Ach.
Ja, das ist halt so.
Aber das fällt beim Schauen jetzt im ersten Moment nicht so auf. Und wenn man das alles im Stück durchguckt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber das, wie gesagt, wenn wir so darüber reden.
Ist natürlich,
und dann so
die wissen natürlich trotzdem, auch wenn vieles Hanebüchen ist und du bei vielen Sachen denkst, oh, dumm, das ist der Böse. Und dann weißt du genau, nee, eigentlich ist das nicht. Oder jemand, der sich gut stellt, ist es dann nach 3 Folgen doch nicht. Aber die machen es halt, die kriegen es hin, dass es spannend ist. Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich habe mich über viele Sachen geärgert. Aber wir haben noch gar nicht die Teenagerin erwähnt. Da gibt es an so einer Highschool.
Da gibt es ja auch noch so ein Ding, genau.
So ein Teenager-Mädchen.
Die noch eine Affäre mit dem Lehrer hat, oder?
Ja. Ach, Spoiler.
Das ist ein Spoiler. Das ist wiederum Spoiler, dass wir jetzt hier diesen USB-Stick und alles haben und das ist auch in der ersten Pilotfolge gewesen.
Ja, stimmt.
Da ist er dann auch etwas rabiat, der Lehrer, um es mal vorsichtig zu sagen.
Aber nicht in der ersten Folge, spoilert mich jetzt nicht.
Nee, in der zweiten.
Das ist in der zweiten, weiß nicht. Ja. Es verschwimmt alles in Erinnerung.
Genau, und sie hat eben auch terroristische, eventuell schläferzellenmäßige Verbindungen. Das kam jetzt in den ersten zwei Folgen noch nicht so viel, nur dass sie eben auch eine Bedrohung darstellt, inwieweit das jetzt verbunden ist mit unserem Hauptdarsteller. Hat sich mir jetzt, also ist jetzt noch nicht klar, aber bisher war da auch nichts Neues. Also
und ich werde jetzt auch nicht sagen, dass das in diesen 12 Stunden natürlich auch gerade wieder eskaliert und dann auch gerade irgendwie wieder zusammenhängt. Ne? Oh,
dir fehlen eindeutig 8 Staffeln 24.
War das andere auch schon so immer? Also so,
ja, natürlich. Oh. Die brauchen doch auch mehrere Plots. Also wenn jetzt nur unser Hauptdarsteller, das würde ja gar nicht funktionieren und seine Verbindung zur CTU, also das wäre viel zu wenig. Selbst für 12 Stunden.
Eskaliert aber nicht in den 12 Stunden, sondern es wird in den nächsten 3-4 Stunden eskalieren.
Stimmt.
Damit dann später das nochmal in eine andere Richtung eskalieren kann.
Also 4 Stunden und Eskalation dann und dann wieder 4 Stunden Deeskalation, um
naja,
dann
gibt es ja manchmal noch einen ganz anderen Plot. Also
genau, dann ist irgendwie, meistens ist dann irgendwie noch alles anders, als wir gedacht haben bis dahin. Und dann, das ist aber das Schöne, weil du kannst dich eigentlich auf nichts verlassen. Das ist echt cool.
Aber jetzt mal ihr als Die-Hard-Fans, ist das jetzt ein gutes, in Anführungszeichen, Franchise-Produkt geworden oder vermisst man Keith Sutherland zum Beispiel oder ist es trotzdem gut gemacht, ohne jetzt irgendwie zu sehr an diese alten, an den alten Klischees zu verhaften? Ne?
Ich hätte mir eher so eine ein bisschen, ich sag mal, so eine Figur, so eine Hauptfigur gewünscht, die halt, ja, er ist mir halt zu eindimensional momentan noch. Ja, er ist halt irgendwie so der coole Ranger, der da versucht, irgendwie seine Leute zu retten und da irgendwie das Gute zu tun. Mir hat es halt gefallen beim Kiefer Sutherland, dass es ein bisschen undurchsichtig war.
Also wo man nicht wusste, ob er gut oder böse ist. Wobei ja, war das in der Folge nicht auch angesprochen worden, dass er als Agent irgendwie auch die das wusste? Oder war das, habe ich da irgendwas falsch in Verbindung? Das wäre
der jetzt?
Naja, also der Keith Sutherland als Name irgendwie aufgetaucht worden ist, angefallen ist. Naja.
Jack Bauer? Auf jeden Fall. Ja. Der Jack Bauer, der Keith Sutherland, der war jetzt nicht böse oder so, aber der hat halt immer manchmal so agiert, wirklich sich außerhalb des Gesetzes auch bewegt, um halt bestimmte Dinge voranzutreiben, wo es halt einfach nur so ging. Und das war halt dann doch manchmal. Da ist er auch teilweise dafür verhaftet worden, suspendiert worden, sonst was alles. Oder auch
ins Gefängnis, gefoltert.
Ins Gefängnis, genau. Dann haben sie ihn ausgewiesen ausgeliefert nach China, weil er sich da mit den Chinesen angelegt hat und so. Ja, alles da gewesen. Und da ist mir momentan der Mann noch ein bisschen, der Ranger, der ist mir noch ein bisschen zu sehr linientreu, weißt du so, da fehlt mir noch ein bisschen so dieses Dreckige. Da hätte ich mir eher gewünscht, wenn das so von der Art her sein Bruder gewesen wäre.
Dein Bruder? Ach so, du meinst jetzt aus diesem ehemaligen oder was?
Ja, dieser Drogenhändler, der da irgendwie dubiose...
Na gut, aber der hat ja die Vergangenheit noch. Du brauchst hier irgendwie einen moralischen Kompass, damit du sagen kannst, so ein Drogenhändler würde ja dann nie anfangen, da für das CDU rumzurennen.
Nee, es geht einfach darum, jemand, der halt auch Mittel einsetzt, die man normalerweise nicht einsetzt, so, um halt irgendwie das Gute zu erreichen. Jemand, der per se eigentlich Gutes will, aber teilweise auch sich außerhalb des Rahmens bewegt. Und das sehe ich bei unserem Helden hier noch nicht so ganz. Der ist mir noch ein bisschen zu glatt gebügelt.
Genau. Nicht so, also nicht introvertiert, aber ja, man merkt noch nicht da. Aber er kennt vielleicht noch nicht so sehr die Gefahr, wenn dann hier, was weiß ich.
Wenn dann doch seine Frau in einer
ja,
der nächsten Folgen,
genau, wenn
dann
das
ist es was
passiert.
Persönliches.
Und dann findet er doch raus, dass sie noch schwanger war oder so. Das noch on top.
Von
dann.
Einem IS-Terroristen.
Und da sind wir eigentlich auch schon bei
der ist ein unehelicher Bruder halt, war.
Ja, also das ist ja wieder jetzt was, wer jetzt wieder der Böse ist, zumindest Anfang der Staffel. Wir haben es ja gerade gesagt, bei 24 war es ja auch gern mal so, dass der Anfangsfall irgendwie nach 4-5 Folgen gelöst war und dann eigentlich eine viel größere Bedrohung kam. Aber also gefühlt habe ich so, als ich drüber nachgedacht habe, mindestens die Hälfte aller Staffeln, da waren die Bösen dann Islamisten oder auch Russen waren noch, also irgendwelche Ausländer, vor denen sich dann die Amerikaner schützen mussten. Und halt gerade auch, dass jetzt wieder dieses süße kleine Mädchen, ich weiß nicht, was war sie, Tschetschenin, aus der Highschool, dass sie jetzt quasi so sagt, sie könnte ja mit meiner Tochter, mit meinem Sohn in die Schule gehen und jetzt haben wir wieder Bedrohung in der Highschool und sowas. Also, dass mit diesen Vorurteilen und Ängsten so sehr wieder so plakativ hier gespielt wird. Also es hat mich sehr, sehr geärgert.
Dass wobei das wieder hervorragend zur aktuellen Politik von Trump passt, wo du so dieses Feindbild von außen am besten abriegeln.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob das schon so geplant war oder ob das einfach...
Ich gehe davon aus, dass sie jetzt natürlich am Ende, werden sie schon noch irgendeinen Twist haben und dass es dann doch nicht so ist. Aber das, was man im Piloten sieht, und das Ganze lief ja auch noch nach dem Super Bowl, die erste Folge. Also Fox war ja auch darauf aus, steht ihnen natürlich zu, größtmögliche Zuschauerschaft heranzuziehen, heranziehen zu wollen. Aber nur, was man im Piloten sieht, das ist ja quasi das, wofür Trump steht. Oder auch die Hälfte der Amerikaner, die ihn gewählt haben. Und, aber das, man kriegt sie ja damit nicht weg, indem man das im Fernsehen noch so zeigt. Und wer von denen schaut sich jetzt alle 12 Folgen 24 an, um dann zu sagen, oh ja, die haben schon recht. Es ist natürlich nicht jeder Terrorist und natürlich nicht jeder mit einer Klatze ist ein Nazi, aber huh? Also dass man jetzt in 2017 immer noch eine Serie so machen muss, also es kann ja, warum kann es kein Rechtsradikaler sein, irgendwie Koks-Clan-mäßig oder, also es ärgert mich schon. Aber auf der anderen Seite ist es halt 24 und also ich dachte erst so, als ich überlegt habe, wie viele Terroristen es in den anderen Staffeln gab, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich plötzlich bei Homeland gelandet bin. Also irgendwie hat so diese, hab ich das Gefühl gehabt, zwischen der letzten Staffel 24 und jetzt hat irgendwie Homeland diese Lücke ganz gut geschlossen, wenn es um Ausländer, Terroristen, Vorurteile geht. War Homeland, glaube ich, immer mit ganz gut dabei. Ich weiß gar nicht, ich gucke ja gar nicht mehr, wer da aktuell der Böse ist. Das ärgert mich. Da können sie schlauer sein, vor allem, wenn sie es schon 8-mal gemacht haben. Dafür sind es Produzenten und Drehbuchschreiber, die sich dann mal was Neues überlegen könnten.
Die haben das ja in der Vergangenheit richtig gut gemacht. Also da gab es ja teilweise so einen Präsidenten, der fast so ähnlich war wie damals der George Bush, der wirklich auf Basis von irgendwelchen dubiosen Beweisen da einen Krieg anfangen wollte und so. Und die haben eigentlich ganz gut und satirisch irgendwie die Realität dargestellt. Das fehlt mir halt hier auch noch so ein bisschen. Das ist mir wirklich zu glatt gebügelt und zu verträglich gemacht auf die aktuelle Politik.
Naja, aber das kann ja vielleicht noch kommen, dass es noch irgendwie etwas reflektierter betrachtet wird.
Ich hoffe es, ja.
Ja, ich hoffe es auch, aber...
Wir werden sehen. Ich gucke es eh zu Ende, weil an sich gefällt mir das so von der Art her.
Läuft, hast du gar nicht gesagt, momentan gerade auf Sky.
Ja, auf Sky One, auf diesem Zusatzsender.
Jeden Montag ab 22.15 Uhr könnt ihr das gucken oder auf eurer Quelle des Vertrauens, wo ihr das sonst guckt.
Ich habe dann auch noch ganz kurz, hatten wir ja gerade schon gesagt, von der alten Gang ist quasi niemand dabei, aber in der CQ fängt irgendwie eine neue Praktikantin, Mitarbeiterin an oder hat sich zumindest vorgestellt und sie erzählt dann irgendwann, als sie denken, ja, hat irgendwie nur 2 Jahre studiert oder so, die kann ja nichts. Und dann sagt sie aber, ja, ich bin die Cousine von Edgar Styles, hieß der Styles?
Ja, genau, ja.
Der hat mir alles über Analytik und so beigebracht, was man wissen kann. Und da, Daniel, für dich jetzt Edgar, das war eben auch so ein CTU-Mitarbeiter, der immer, naja, halt hier, was weiß ich,
Überwachungskameras
und bla bla bla, Zusammenhänge.
Nee,
und
der war so das coole Kuschelbärchen. So.
Ja, genau. Und der hat sich halt immer an die Regeln gehalten und das war für Jack und dann gab es ja noch die eigentlich zweite Hauptdarstellerin, war Chloe, die auch so Computerbrain war, die natürlich gerne mal Regeln im Gang sind und dann so, Edgar, los, tu es und so. Und er war halt so voll straight.
Nein, ich kann
und
gesagt,
nein,
nicht.
Dafür kriegen wir Ärger, wenn das der Boss erfährt und so. Das war halt so ein Comic Relief und ja.
Also aber das ist ja schon im Piloten ja auch schon so. Also die entdeckt ja auch, dass da irgendwas schief geht und der eine versucht sie, also seine Ex-Chefin quasi noch zu decken und die will dann gleich da einen auf ehrlich und nee, muss ich sagen und muss raus und kann gar nicht anders.
Der Witz fehlt aber noch ein bisschen. Also da gab es früher dann schon
immer... Ja, so das war ja fast noch gar kein Witz jetzt.
Ja, ja, eben.
War das so humoristisch angelagert früher?
Bitte?
War das so humoristisch aufgeladen früher?
Ja, so ein bisschen ironisch halt und so, Situationskomik. So, aber ja.
Okay. Man hat einfach manchmal total kuriose Situationen, wo man einfach mal ein bisschen lachen konnte. Ich habe den
übrigens
Fehler gemacht.
Übrigens, der Darsteller, der jetzt hier dieser Analytik-Typ war, der ihr geholfen hat, da habe ich mich ja auch gefreut, weil das für mich so ein bekanntes Gesicht ist. Dan Pukatinski, der hat auch in ganz vielen Serien schon mitgespielt. Also bei Scandal war er lange dabei. Web Therapy und bei Grace hat er mal mitgespielt und den mag ich sehr, sehr gerne und da freue ich mich, dass er hier mal wieder eine Rolle hat. Der arbeitet halt viel auch als Producer und Schreiber und so. Und
werden ja, auf jeden Fall genau, noch mehr Personen, oder was heißt mehr, jetzt, es werden noch Personen von den alten Serien auftauchen. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir den Trailer angeschaut. Da sieht man schon ein, zwei Leute.
Spoiler zu sehr, ja. Der Trailer? Oder also lohnt es sich nicht, da reinzugucken? Oder ja, nur wegen den Leuten, die hier
halt
kommen werden?
Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn mich das in der Serie überrascht hätte, wo ich dachte, what, der? Und so, jetzt im Trailer ist es einfach so, ja, der paff, 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 sind halt so ein paar Szenen, wo du denkst, ach, der ist dabei, okay, hätte ich gerne in der Serie gesehen. In irgendeinem überraschenden Moment.
Annemarie, du bleibst dran, du hast zwei Folgen gesehen bis jetzt?
Ja, ich bin halt so hin und her gerissen, weil es ist halt immer noch 24 und ist spannend. Ich finde es halt, wie fandest du es? Fandest du es spannend, weil du sagst ja,
Ja, ich hätte gedacht, also wie gesagt, ich habe...
Du hast dich ja drüber geärgert, dass es dann diese anderen Handlungen noch gibt, die genau in diesem Zeitpunkt eben stattfinden, dass du das ein bisschen
also hanebüchen. Ich fand es spannender, oder? Als ich gedacht hatte und es hat mich gereizt und ich weiß nicht, wie viele Folgen gerade verfügbar sind, aber hätte es mehr gegeben, hätte ich vielleicht nochmal reingeguckt, aber es ist trotzdem an sich das Genre nicht so ganz, dass ich sage, ich muss es unbedingt zu Ende gucken. Ich habe ja wie gesagt diese alten 24-Sachen ja auch nicht geguckt, weil es mich einfach nicht so abgeholt hat oder so gereizt hatte, weil es halt, glaube ich, in gewisser Weise halt immer so zugespitzt ist. Ne? Also es ist halt immer sehr, innerhalb von wenigen Minuten de facto passiert unheimlich viel und irgendwie, naja, es ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar, aber lässt sich trotzdem gut weggucken. Also ich kann gut nachvollziehen, dass einem das gefällt, dass man da eben, wie gesagt, diesen Spannungsfaktor rausbekommt und ich glaube, den meisten, Anführungszeichen, Impact bekommt man dann immer, wenn man sich wirklich die ganze Serie dann so am Stück anschaut. Ich glaube, dann hat man noch das richtige Feeling, dieses Echtzeit-Feeling, was dabei aufkommen soll. Wenn du jetzt immer so eine Woche wartest bei Sky zum Beispiel, dann ja, geht dann wahrscheinlich ein bisschen Drive verloren dabei, aber das Konzept ist ganz gut. Nichts Neues, also deswegen wollte ich das bei euch mal wissen. Also es ist halt das, was ich von 24 her mir noch erwartet habe, aber das wiederum mehr oder weniger 1:1, bis auf diesen Schauspielerwechsel oder Castwechsel, bekommt man, glaube ich, genau das, was man bei 24 erwartet. Also es ist nicht irgendwie lahm, nicht irgendwie unsympathisch. Das macht seine Sache ganz gut. Oder? Seht ihr das irgendwie anders? Also glaubt ihr, dass das...
Ja, also wenn du jetzt, oder wenn jetzt überhaupt jemand da reingeguckt hat, finde das ganz gut, aber jetzt irgendwie so nur mäßig. Da wirklich die ersten zwei Staffeln 24 von, wann war es, 2002, also die waren noch richtig gut. Da war es ja auch wirklich noch was Neues. Und die zweite Staffel war das dann, ich glaube, die zweite Staffel ist echt so die beste. Ich glaube, die zweite und fünfte ist, wird immer so gesagt, wobei ich gar nicht
mehr weiß. Mir hat die dritte am besten gefallen.
Weißt du das alles noch, was da passiert? Weil das ja immer nur so durch die Tage.
Die zweite nicht war, weil das war dann immer noch mit seiner Tochter und so. Boah.
Ach so, nee, dann die zweite nicht. Ja, dann vielleicht doch die dritte, ja.
Genau. Die dritte ging dann los mit dem komischen Präsidenten, der so aussah wie George Bush. Und dann gab es ja dann auch noch den Wechsel.
Und Präsident Palmer dann, genau. Ja, genau. Das ja, ich glaube, die fünfte war auch noch cool. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das nochmal so funktioniert mit dieser. Ich meine bloß diese Technik, die sie da halt verwenden, das ist ja auch quasi Zukunftsmusik dort. Und wenn man das aus heutiger Sicht halt sieht, ob das da, aber ja, vielleicht ist gut gealtert, ich weiß es nicht.
Und wann siehst du schon mal in einer Fernsehserie, dass eine Atombombe in Los Angeles hochgeht?
Echt?
Ja.
Wenigstens am Ende oder mitten in irgendeiner Staffel? Und
das verrate ich nicht.
Das ist ja gemein.
Nee, aber guck da echt mal an. Das ist wirklich eine tolle Serie.
Also, ja, also genau, mach das doch mal. Daniel, guck dir doch mal die allererste Folge an. Ich mach auch
gerne
einen
Rewatch mit.
Ah, da muss ich aber... Die ersten hatten schon diese 24 Episoden, oder?
Ja, klar.
Ja.
Diese Zeit. Aber geht nur eine Dreiviertelstunde. Also bist du irgendwie in 16 Stunden durch.
Und das ist halt echt, also wie du jetzt auch sagst, bei den neuen Folgen. Ich glaube, wenn man da immer so 2-3 Folgen am Stück hat. Ich habe jetzt auch die ersten 2 Folgen direkt nacheinander geguckt. Also es hat einen dann schon. Also ich bin da echt auch so ein Opfer und denke dann so, bam, ja, wenn du jetzt hier noch eine hast und es halt, ist halt spannend, die Scheiße.
Also so Binge-Watching.
Ja, genau.
Bei den alten, da waren ja auch wirklich hammerharte Cliffhanger noch.
Ja, wirklich.
Jetzt muss ich noch mal gucken.
Und damals habe ich das noch auf, wo lief das, RTL 2 oder so geguckt. Also du hattest auch noch diese verdammte Werbung dabei und ja.
Ich habe gerade mal geschaut, weil hier wer streamt ist. Leider nur auf Amazon die 9. Staffel in der Flatrate verfügbar. Alles andere musst du halt irgendwie kaufen.
Die 9.?
Nur, die steht hier, 9. Staffel. 12 Episoden, das ist wahrscheinlich dieser...
Das war die,
yeah,
die
Redemption letzte. Oder wie hieß das?
Ja. Da steht London nur 12 Episoden.
Die war auch nicht schlecht, aber ich würde sagen, fang nicht mit der an. Fang mit der ersten an, da kommst du sanft rein.
Erik, hast du es nicht auf DVD, kannst du es nicht mal da
Ich hab das,
schicken. Ja. Ja, schick doch mal die erste Staffel.
Ich sehe schon, das muss ich noch, ja, Jack Bauer schauen.
Da schickst du deine Kinder mal übers Wochenende zu den Großeltern oder so.
Ja, 24 Stunden, das wäre eigentlich mein Projekt. Aber.
Nein, das geht doch netto nur 16 Stunden. Ich weiß es, weil ich habe in Gera im Kino mal die erste Staffel hintereinander weggeguckt. Ach,
da konnte
ich
nur sitzen angezeigt.
Das fing irgendwie abends um 8 an und ging die Nacht durch bis Nachmittag um 2 oder so ähnlich.
Man muss ja vieles können, aber ich glaube, das muss man nicht.
War cool. Nee, erste Staffel, erste Folge ist irgendwie so eine Flugzeugentführung, wo dann einfach mal die Leute alle aussteigen. Ja, nicht schlecht.
Na gut.
Dass du dich daran noch erinnern kannst.
Naja, wenn man als Fan an Marie, oder so, weiß man so.
Also das war ja immer mein Problem mit 24, dadurch, dass die Folgentitel ja auch immer nur hier 2 bis 3 Uhr und so heißen, konnte ich da nie einen Bezug, um mich irgendwie zu erinnern, 4. Staffel passiert das und ist ja, müssen wir, wenn wir mal ehrlich sind, am Ende ist ja eh alles gleich, also entweder haben wir Terroristen oder irgendwie irgendeine Bombe oder irgendwas oder irgendjemand macht was im Weißen Haus. Am Ende ist ja immer die gleiche Kacke und Jack Bauer muss alle retten. Deshalb, also da konnte ich nie, dass ich da differenzieren konnte, welche Staffel jetzt was war. Außer Nina, das ist echt nicht vergessen. Nina Meyers.
Oh ja, die ist, das war, stimmt.
Und ich habe gerade gesehen, hast du deine Bewertung nochmal runtergesetzt, Anne-Marie, gerade?
Dem was?
Deine Bewertung nochmal runtergesetzt im internen Dokument?
Noch ja, ich habe sie um einen Punkt noch runtergesetzt.
Unten. Okay.
Jetzt, wo du drüber geredet hast, ist dir aufgefallen.
Schon als ich mich hier eingeloggt habe, habe ich schon gemacht.
Das geht.
Ah, gut, okay. Korrigieren. Also mit der zweiten Folge war das schon mit dem Bruder von dem, so mit dem Präsidenten, weißt du, mit wem ich meine hier. Und mit Nina sehe ich ja auch gerade bei IMDb. Ja, auf jeden Fall coole Serie. Vielleicht können ja mal die Hörer schreiben, ob da auch jemand alle Folgen geguckt hat.
Und als Fan, wie gesagt, reingucken. So, das soll es dann auch gewesen sein zu 24 Legacy, was uns direkt zu den nächsten zwei Serien, beziehungsweise erstmal zur nächsten Serie allgemein bringt, die wiederum auf Netflix ausgestrahlt wird. Wie gesagt, also Netflix, um den Streaming-Anbieter kommt, glaube ich, keiner drum rum. Irgendwie da alles Gute kommt fast bei Netflix, nicht ausschließlich.
Zumindest wenn es auch um eigenen Content geht. Also
genau, vieles. Und
ich muss sagen, wirklich aus.
Hatte ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Lag an der Hauptdarstellerin, Drew Barrymore, weil von der gefühlt lange schon nichts mehr gehört. Eine durchaus sympathische Frau. Weiß gar nicht, letztens überlegt, wie alt die Dame eigentlich ist. 40 plus?
Ja, so.
Keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist halt.
Ich gucke nach.
Älter geworden, hat sich eine Zeit lang, glaube ich, um
75er Jahrgang.
Oh, das ist ein sehr guter, ausgezeichneter Jahrgang. Sehr, sehr sympathische Frau und hatte mich drauf gefreut und dachte mir auch noch eine Komödie. Ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer vorher geschaut hatte, ob ich direkt reingeschaut habe. Ich glaube, ich habe direkt reingeschaut. Und Anne-Marie wird uns einfach mal kurz sagen, worum es geht und dann werden wir ein bisschen drüber reden.
Ja, ich bin auf deine Rede gespannt. genau, das war ja so ein bisschen tricky bei der Serie. Also ich hatte es erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Drew Barrymore und können ja noch männliche Hauptrolle ist Timothy Olyphant, den der ein oder andere vielleicht aus Justified kennt oder war da noch so mitgespielt. Ich glaube, Damages war mit dabei. Egal. Genau.
Also wobei er jetzt ganz kurz, wobei er jetzt in der neuen Serie eher so wirklich eher so Richtung biederer Hausmann abtrifft. Also man erkennt ihn zwar als Schauspieler, aber im Verhältnis zu Justified, Justified.
Ja klar.
Da hatte der mehr Ecken und Kanten, hatte noch ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie nicht sympathischer. Ja, ja. Aber nee, ich meine nur, also das fand ich halt cool gemacht, also dass er doch sehr wandlungsfähig ist in seinem Auftritt.
Dafür ist er ja hoffentlich ein Schauspieler und wird
gut. Ah, das hält andere auch nicht davon ab, irgendwelche anderen Rollen zu spielen.
Ja, das stimmt.
Extrem cool in dem Film Go, falls ihn jemand kennt, von 1999, werden auch so verschiedene Geschichten erzählt, also Episoden, die dann am Schluss zusammengeführt werden über so eine bestimmte Nacht. Und da spielt er irgendwie so einen absoluten Drogendealer und bei ihm flüchtet sich eine junge Frau hin und ist ziemlich gut gemacht, der Film. Also vielleicht gibt es den irgendwo in einem Streaming-Service. Go heißt einfach nur okay. Go.
Ich guck mal Spaß. Anne-Marie, aber wir haben dich jetzt so rüde unterbrochen.
Genau, ja, was war, genau, also ja, das war so ein bisschen tricky. Also wie gesagt, erstens hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass sie überhaupt eine Serie machen. Dann kam das jetzt irgendwie, also ich glaube Anfang Februar kam die Serie raus und da war nie so wirklich dann bekannt. Also im Januar war dann mal so erste Werbung, aber immer nur so, ja, so Familien-Ehepaar-Comedy oder so. Also das muss wohl echt, also viele haben wohl nicht gewusst, worum es da ging oder die haben das echt nicht so kommuniziert, wie sie eigentlich gar nicht so,
wie wir es gar nicht von
Netflix gewohnt sind, genau. Und dann, ja, also halt so Comedy. Und dann waren die ersten Promo-Bilder oder auch schon Trailer, wo irgendwie Blut dabei war und Drew Barrymore so aussah, als ist sie Menschenfleisch. Dann war so der Tenor, ja okay, also irgendwie wird sie zur Kannibalin. Und weil das Ganze ja Santa Clarita Diet heißt, ist das halt quasi so ironisch, dass sie eben Menschenfleisch isst, weil es eben der neue Trend ist, dass man davon abnimmt. Also es war echt so total spannend. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten Folgen gesehen und wusste immer noch nicht so richtig, worum es geht. Also ich wusste schon, dass es halt eine Comedy ist, eine vielleicht etwas düstere, wo Drew Barrymore Menschenfleisch isst. Und das ist es quasi auch. Aber zu Beginn erstmal, wir treffen ein Ehepaar, das ganz gut lebt, also sowohl finanziell als auch vom Gemütszustand her, denen geht's ganz gut. Sind beide Makler, haben eine Teenager-Tochter, die, um das gleich auch mal positiv zu erwähnen, keine stereotype Teenagerin ist, die entweder total nervt, die total
auch kein Emo.
Ja, kein Emo, also nichts in diese ganzen Kategorien, auch keine Tussi oder kein totaler Freak oder Geek ist, sondern halt eigentlich ganz normale, die relativ nüchtern immer alles betrachtet, natürlich von ihren Eltern genervt ist.
Ein bisschen bieder Nerd, oder? Also
ja, schon, aber jetzt halt nicht so extrem, dass sie keinen sich im Keller verschließt und irgendwie Roboter baut oder
Atombomben in irgendwo hochgehen lässt.
Ja, genau. Also relativ, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal ist und alles so ein bisschen gelassen sieht. Aber halt von ihren Eltern natürlich schon noch genervt. Also es ist schon noch realistisch. Aber ja, also die haben eben eine Teenager-Tochter, wohnen relativ nobel nicht, aber schon gut situiert in so einer Vorstadt oder Kleinstadt, eben Santa Clarita. Ganz lustig, umringt auf der einen Seite, also von beiden Seiten quasi Polizisten, Familien. Der eine ist Sheriff, der lässt das auch immer raushängen und der andere ist normaler Cop. Und die beiden streiten sich dann immer so ein bisschen und unser Ehepaar wohnt quasi zwischendrin. Ja, also eigentlich alles ganz cool, aber irgendwie ist so der Drive im Leben raus. Also sie wünscht sich, das erfahren wir eben gleich zu Beginn der Pilot-Episode, mal so ein bisschen mutiger zu sein und auch mal Sachen zu machen, die eventuell anderen nicht gefallen. Und debattiert sie noch, wie viel mutiger will ich denn sein? Also halt so normale Sinnkrise vielleicht. Also denen geht's nicht schlecht. Und er ist eigentlich auch ganz cool drauf, aber der normale Tagesablauf langweilt ihn. Deshalb morgens erstmal schön Joint durchziehen, um das alles erträglicher zu machen.
Und also so wie du und ich halt.
Ja, man kennt es, ne? Ihr wisst, Montag früh, schlimmste Tag der Woche, da hilft nur eins.
Erstmal Joint.
Und da auch gleich zu Beginn der Pilot-Episode sehen wir oder bekommen das suggeriert, dass sie irgendwelche Schmerzen hat. Also ein bisschen Bauchschmerzen. Dachte ich erst, uiuiui, jetzt hier Blinddarm oder wie auch immer. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, irgendwann muss jetzt hier mal was passieren. Ist sie schon Menschenfleisch? Wird es erst dazu kommen? Und es geht dann aber vorbei. Und dann zeigen die beiden einem Ehepaar ein frisch renoviertes Haus, was eben zum Verkauf steht. Und erzählen über die Vorzüge, stehen da im Schlafzimmer, wo der frische Teppich gerade ausgelegt wurde, sagen nochmal, Mensch, ihr habt das jetzt schon viermal angeguckt, irgendwann muss man den Schritt machen und auf einmal aus dem, zumindest für mich aus dem Nichts, fängt Drew Barrymore an zu kotzen, aber nicht nur so, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das vielleicht kennt, wenn man zu viel getrunken hat oder doch mal was Falsches gegessen, sondern ein Todesstrahl von Kotze auf diesen weißen Teppich, grün-gelbe Mischung, Schleim, alle Körperinnereien kommt nach draußen, sie ist fertig und nochmal ein Strahl raus. Also ich musste Pause machen, weil ich so gelacht habe und weil es für mich auch so überraschend kam. Ich kann ja kurz reinfragen, kam es für euch auch überraschend oder hat man das kommen sehen an der Stelle?
Also das Kotzen kam überraschend, aber ich fand es nicht lustig, ich fand es einfach nur extrem eklig.
Ja,
das,
genau.
Das war der Punkt, wo ich dir gesagt hatte, dass du wirst diese Serie lieben und ja. Ich dachte, das wäre der Punkt gewesen, wo du ausschaltest und nie wieder anmachst.
Genau, also da sind wir auch beim Pipi-Kaka-Kotze-Humor.
Das Kotzen selber, das ging vielleicht noch, weil das sehr comichaft übertrieben war, aber dass sie dann noch so Kotze am Kinn hängen hatte, wo sie dann immer noch so rumgeschmiert hat und so, das fand ich echt eklig.
Ja, es ist halt wirklich, also jetzt nebenbei essen ist vielleicht aber nicht so geil.
Da geht die, das Beste war ja, da geht die in den Nebenraum und kotzt da weiter.
Ja.
Und der will
sagt halt so oft, geh mal auf Toilette und mach mich frisch. So, der Mann geht mit den total angeekelten Paar erstmal ins nächste Zimmer und dann so nach einer halben Stunde.
Vorsichtig über die Riesenlache.
Ja. Ja, irgendwie nach einer halben Stunde sagt er so, oh, ich muss jetzt doch mal nach meiner Frau gucken, geht halt in das Bad. Picobello, weiß glänzendes Bad, wahrscheinlich vorher gewesen, denn jetzt ist auch dieser ganze Raum, keine Ahnung, 15 Quadratmeter, komplett überfüllt mit Kotze, grün, gelb, alles voll, die Wände, die Spiegel, die Wanne, sie selbst liegt mittendrin und ja, liegt halt da wie tot, er total geschockt, oh, Schatz, Sheila, alles in Ordnung.
Das war aber lustig, weil, ganz kurz, die lag ja im Moment da, als wäre sie gestorben, tot.
Ja, genau. Ja.
Und dann meinte sie noch, sie hätte irgendwas ausgekotzt. Hat einer erkannt, ja, genau, was das sein, also soll wirklich, eigentlich?
Irgend so ein Klumpen da.
Ja, so ein, es liegt da wirklich wie tot. Er nimmt sie schon in die Arme und denkt, nein, nein, das kann nicht sein. Und auf einmal macht sie die Augen auf, sieht wieder aus, also einigermaßen wie das blühende Leben. Und sie fühlt sich gut. Und er so, geht's dir wirklich gut? Und sie, ja, aber ich habe hier noch irgendwas anderes ausgekotzt. Und er ist halt so, weiß nicht, also nicht so groß wie eine Faust, bisschen kleiner, roter Klumpen.
Die Theorie ist, dass das Herz, ihr eigenes Herz, ja, ausgekotzt.
Genau. Ja, und haben sich halt gewundert und dann dachten sie, ja, okay, gehen wir erstmal ins Krankenhaus, um zu gucken, ob noch alles im Bauch drin ist. Aber dort finden sie auch erstmal nichts heraus und dann merkt sie, dass sie keinen Herzschlag mehr hat. Und dann hat sie doch ein bisschen Schiss, wieder ins Krankenhaus zu gehen, weil sie dann wahrscheinlich in irgendwelche Röhren gesteckt wird und untersucht wird. Und ihr geht es auch eigentlich gut und man kann doch jetzt erstmal so weitermachen.
Ach, dann sagt er doch noch, oder die sitzen doch dann erstmal da und da gibt es irgendwie diese Frau, die da vorne sitzt vor dem Krankenhaus. Und er sagt dann, geht dann zu ihr hin, sagt, ja, wie lange dauert es denn jetzt noch? Ja, fragen Sie nicht immer, wie lange es noch dauert.
Ah, ja.
Ihre Frau hat nur etwas gebrochen. Ja, aber die hat ziemlich viel gebrochen. Aber sie hat gebrochen.
Sie hat einen ganzen Swimmingpool ausgekotzt, ja. Genau, und dann sind sie eben zu Hause und ja, geht einigermaßen in Ordnung alles weiter, bis sie schließlich merkt, dass sie ziemlich Hunger hat, aber vom ganzen, in Anführungsstrichen, normalen Essen ganz schön angeekelt ist. Und da trifft es sich gut, dass sie im Kühlschrank noch irgendwie rohes Hamburgerfleisch haben. Und dann fängt sie einfach mit den Händen an, das zu essen und sie findet es geil und die Proteine und die Energie, das schmeckt ihr, das stillt quasi ihren Hunger und alles ist gut. Und es gibt dann noch einen Arbeitskollegen. Ach genau, und sie hat einen total Assi-Chef, der irgendwie nur rumschreit. Und sie hat dann noch einen Arbeitskollegen. Will ich jetzt nicht verraten, welcher Schauspieler das ist, weil das irgendwie voll die coole Überraschungsrolle für mich
war.
Der
neu oder was, der da jetzt reingekommen ist?
Genau, genau. Und der ist halt sehr von sich überzeugt und sehr großspurig und macht sie halt auch ganz ekelhaft an. Es gibt dann noch so ein paar andere Szenen, aber nur um jetzt darauf, obwohl ist er überhaupt? Doch, kann man das schon spoilen? Ich bin gerade am Überlegen.
Ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
Nee, sag's mal nicht.
Okay, gut. Also er ist auf jeden Fall ein übelster Arsch, macht sie halt an. Sie ist dann noch mit ihren beiden Nachbarinnen unterwegs, feiern, was sie sonst nie macht, aber sie fühlt sich jetzt halt so gut und ist ein viel lebensbejahender, positiver Mensch. Sie muss auch nur noch 2 Stunden pro Nacht schlafen, weil eben dieses ganze Fleisch, was sie isst, ihr
im
die
Bett
Energie
läuft's auch wieder.
Ja, genau. Sie hat jetzt Bock auf Oralsex. Drückt ihren Mann immer sehr leidenschaftlich nach unten. Also alles picobello, bis irgendwann es sie überkommt und sie jemanden einfach anspringt und denjenigen anfängt zu essen. Springt da so hinten an den Nacken ran und beißt einfach genüsslich zu. Also,
hat die nicht wiederholt bei den Fingern angefangen?
Ja, stimmt. Ja, das ist dann beim nächsten. Genau, stimmt. Also beim ersten ist sie einfach so genervt, dass sie da jemanden die Finger nacheinander abbeißt und isst und halt so dieser geschockte Blick des Opfers und das Blut spritzt. Wiederholt meine Warnung, vielleicht nicht unbedingt beim Essen gucken. Und da fängt es eben an, dass sie Menschenfleisch frisst oder isst und eigentlich will sie ja nach wieder, oder der Mann will sie dazu überreden, jetzt wieder Tierfleisch abgepackt ist, zu essen, aber...
Darf ich mal ganz kurz? Ich meine, diese Serie schreit natürlich nicht nach Plausibilität und Realitätssinn, aber dass der Mann um die Ecke kommt und sagt, ah, Schatz, du hast da gerade jemanden. Naja, okay, ich liebe dich trotzdem.
Also. Ja, aber das ist ja jetzt mal was anderes. Also ganz kurz nur noch, dass sie eben, nachdem sie jetzt Menschenfleisch gegessen hat, kann sie jetzt nicht mehr zu Tieren zurück. Das ekelt sie jetzt auch an. Sie braucht jetzt eben dieses frische, soeben noch pulsierendes Blut in den Adern gehabte Menschenfleisch. Und da beginnt quasi unsere Geschichte, dass sie dann, ich habe jetzt schon mittlerweile 7 Folgen gesehen.
Wie viel gibt es da? 10 oder so, ne?
10, ja.
Ihr Mann geht ja auch noch in diesem Krankenhaus unten in so ein Gewölbe zu irgendeinem dubiosen Arzt, der sich angeblich damit
sagt. Ja, genau. Also genau, sie wollen sich natürlich Hilfe erhoffen. Da kommt zum einen die Tochter. Also das wäre auch direkt ein Punkt, den ich super positiv hier finde. Da wird erstmal zumindest innerhalb des engsten Kreises wird kein Geheimnis drum gemacht. Also der Mann natürlich kriegt sofort mit und auch der Tochter sagen sie es. Also es wird jetzt nicht so, wir haben große Geheimnisse, sondern, und es wird total, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, sie ist so gleichgültig und ihr ist alles so, ja, okay, läuft schon. Ich hoffe, dir geht's gut, auch wenn du jetzt quasi tot bist. Wird die Tochter direkt mit eingebunden. Ja, genau. Und sie wissen nicht so richtig eben, als sie überlegen, was mit der Mutter los ist. Es gibt aber natürlich einen kleinen Nerd in der Nachbarschaft. Das ist jetzt eben dieser Stiefsohn des Polizisten, der beim Sheriff's Department arbeitet. Und er ist natürlich der kleine Freak und Nerd und kennt sich natürlich mit allen möglichen Fabelwesen und Zombies und Ungereimtheiten in der Geschichte aus. Und dann gehen sie erstmal zu dritt schön bei ihm ins Kinderzimmer. Und er ist dann aber auch ein bisschen, freakt dann ein bisschen aus, als er merkt, dass sie keinen Puls hat. Und ja, also quasi zu viert jetzt bilden die so eine Allianz.
Da kauft er dann noch so ein Stethoskop in diesen Supermarkt. Ach, der kommt immer Baumarkt, wieder an diese komische asiatische Frau.
Und unser Manager ist aufgefallen, dass sie seit einer langen Zeit auf das Regal starren. Kann ich Ihnen helfen? Oder ich muss Sie fragen, ob ich Ihnen helfen kann.
Bei dem Toaster später auch, ey, die ist überhaupt keine Hilfe.
Genau, also da findet jetzt quasi unsere Teenager-Tochter in diesem Nachbarsjungen zunächst natürlich eine Stütze, wenn es darum geht, was mit der Mutter los ist, aber auch sonst jemand, der sie vom Alltag ablenkt. Sie fängt dann auch an, die Schule zu schwänzen, was sie sonst nicht macht. Sie will halt eben mal was Verrücktes tun. Natürlich auch unterstützt durch die Mutter, weil sie ja jetzt so ein super positiver Mensch ist und halt sagt, komm, wenn dir was gefällt, dann nimm es dir. Genauso wie sie sich plötzlich einen Range Rover kauft, von dem sie vor 2 Tagen noch nie was gehört hat. Aber ja, mach es einfach, ist dann ihre Devise. Auch noch lustig, in den späteren Folgen empfiehlt sie das auch ihren Nachbarn, die alle jammern. Also so die eine hat gerade ein Baby bekommen und John Legend geht aber nochmal auf Tour und dann wird halt so, was mir so ein bisschen gefallen hat, so Gossip-Pop-kulturell gesagt. Also John Legend ist mit Chrissy Teigen verheiratet und die haben erst vor einigen Monaten ein Kind bekommen. Und dann sagt sie halt so, er und Chrissy haben gerade das Kind bekommen, er wird so schnell nicht wieder auf Tour gehen, ich muss ihn jetzt nochmal sehen. Und dann überredet und Drew Barrymore sie oder encouraged sie quasi, ja, dann geh doch jetzt zu 8 Konzerten nach Los Angeles, ist doch egal, bleib doch mal für 2 Monate von zu Hause weg. Und das will sie ja wirklich machen. Und dann ist natürlich der Ehemann entsprechend enttäuscht und sauer, dass sie es vorher nicht mit ihr abgesprochen hat. Also halt so Kleinigkeiten, die sehr viel Witz in meiner Meinung nach haben und sehr lustig sind, passieren dann noch. Und ja, also um nochmal einen Ausblick vielleicht auf die späteren Folgen zu geben, den beiden wird eben klar, scheiße, wir brauchen frisches Menschenfleisch für Sheila, aber wir können ja nicht einfach irgendjemanden töten, deshalb begeben sie sich auf die Suche nach wirklich bösen Menschen, die es natürlich auch verdient haben. Also ein bisschen Dexter-mäßig Style. Und es ist gar nicht so einfach, in so einem noblen Vorort irgendwie einen bösen Menschen zu finden. Und später glauben sie dann, jemanden gefunden zu haben, aber da kommt dann quasi ans Licht, dass auch diese Person gar nicht so böse ist, wie es zunächst erscheint. Und es ist ganz witzig. Und ist auch ganz witzig, dann haben sie jemand, wo sie auch überzeugt sind oder sichergestellt haben, dass derjenige böse ist. Und dann stellen sie sich aber halt total doof an, weil die beiden halt keine Verbrecher sind oder so, denjenigen dann irgendwie gefangen zu nehmen. Oder dass sie versucht dann wieder, also es ihre Masche, Leute einfach anspringen, um von hinten da wirklich in den Nacken reinzubeißen. Was aber manchmal nur so semi klappt. Also da kommt so sehr lustige Situationskomik zustande, die mir sehr, sehr gut gefällt. Aber, jetzt auch noch der Zeigefinger raus, wir bekommen auch, oder die Serie bekommt dann doch noch ein bisschen Tiefe, wenn sich sowohl der Ehemann als auch die Tochter Gedanken machen, wie geht das jetzt weiter mit der Mutter, also mit Drew Barrymore, mit Sheila, und wenn sie so nur auf wie soll ich das, also ihre Weiterentwicklung und dass sie eben das Leben so positiv nimmt und sie flucht auch sehr viel rum neuerdings, nimmt sie uns dann überhaupt noch ernst, also die Tochter hat dann so ein bisschen Probleme, liebt sie mich überhaupt noch, das wird ein, zwei Mal angesprochen, das hat mir dann auch sehr gut gefallen, dass sie da wirklich nicht nur über diese Albernheit an sich gehen, sondern so ein paar andere Facetten mit reinnehmen. Und also ich finde es eine klasse Unterhaltung. Man muss sich natürlich darauf einlassen. Man muss natürlich auch das ernst nehmen, dass unsere Figuren das nicht wirklich ernst nehmen und dass sie da sehr, sehr nüchtern rangehen. Also wie zum Beispiel erste oder zweite Folge, als das eben mit dem Toaster ist. Also er weiß quasi, was mit seiner Frau passiert, aber er regt sich eben immer noch drüber auf, dass die haben da so ein Toastgerät, wo man nicht wirklich eine richtige Temperaturzahl anstellen kann, sondern da einfach nur drei Knöpfe sind und er jeden Früh davor steht und überlegt, scheiße, was muss ich jetzt hier drehen, damit der Toast so wird oder das Brot so, wie ich es will.
Da habe ich mich wieder gefragt, kennen die keinen richtigen Toaster dort oder ist das irgendwie...
Nee, also wo ich jetzt in Hawaii, da waren wir auch ein paar Tage bei Luises Cousine und die hatte auch nur so ein olles Ding und da stand ich auch rum, da haben wir Bagels gemacht und ich wusste auch nicht, was ich drehen soll. Also ich habe, I feel you, brother, habe ich das so gedacht. Mir ging es genauso. Ja, aber für mich ist es eine locker, leichte Unterhaltung für zwischendurch viel trockener Humor, wobei ich finde, es spielt bei Episode 7 vor allem... weil sie es doch noch hinkriegen, gerade von der Handlung her, immer noch mal so ein bisschen draufzusetzen. Es wird jetzt nicht so immer fantastischer und immer abgefahrener, aber wirklich die Handlung an sich, die Suche des Ehepaars nach möglichen Lebensmitteln für sie, gestaltet sich immer schwieriger. Es kommt dann natürlich, kommen dann noch die Nachbarn. Also es muss natürlich auf irgendeinen Klimax hinauslaufen. Ich denke mal dann im Staffelfinale. Es kommt alles noch dazu. Sie werden dann auch von jemandem erpresst und müssen dann quasi für diese Person Leute töten oder sollen das eben machen. Und ich finde es cool. Und dass sie halt, dass da niemand ausflippt wie in klassischen Zombie-Apokalypsen-Serien, sondern dass das halt echt ganz normal hingenommen wird, finde ich mal eine coole Idee. Hat mir gefallen. Ich kann es empfehlen. Ist jetzt aber trotzdem nicht, also auf der einen Seite handlungsmäßig wird das Rad schon neu erfunden, weil sowas gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Aber es ist jetzt nicht die Mörder-Comedy-Dramedy, die, also ist jetzt halt nicht, es fehlt so ein bisschen was. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann spoilert's, aber ja, aber es gefällt mir gut und man könnte auf jeden Fall mal reinschauen. Und wenn man nach der ersten Folge noch irgendwie angefixt ist, kann man weitergucken. Es wird auch nicht, also Kotzerei ist bisher noch nicht wieder vorgekommen, nur halt, dass Füße gegessen werden und sowas.
Ja, ich kann immer als Gegenpol, und dann kann Erik sagen, warum er es doch besser gefunden hat, als ich erwartet hätte, meine Kritik oder so, meine Einschränkung der Serie mitteilen. Denn mir ging es so, ich habe mich wirklich darauf gefreut. Wie gesagt, Drew Barrymore mag ich. Ich mag Comedies grundsätzlich, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie auch so gewesen, dass zumindest was den Piloten angeht, das so vor sich hin plätscherte, ist vom Humor her, wie du mit diesem Kotzen, es war zwar irgendwie lustig, aber auch irgendwie doof. Und man hat auch nicht so richtig, man weiß ja auch gar nicht, zumindest nach dem Piloten, was die gute Dame ist. Erik hat jetzt gesagt, okay, ich soll mindestens mal die zweite Episode gucken. Vielleicht mache ich das auch nochmal.
Ja, und die Origin Story, dem gehen sie natürlich auch auf die Spur und dann, also da kommt jetzt.
Wann wird das denn geklärt? Also wird das innerhalb der ersten zwei Folgen?
Also bisher ist geklärt ist es nicht, aber natürlich einmal durch diesen Teenager-Jungen, der kann da so ein bisschen Einblick geben und natürlich der Ehemann, weil er versucht ja schon, ihr zu helfen, obwohl sie, gibt es da noch so ein Gespräch, wo von wegen möchtest du nicht lieber kein Menschenfleisch mehr essen und sie dann aber, ja, aber ich brauche nur 2 Stunden Schlaf und bin so energiegeladen. Und er dann so, ja, aber es wäre doch besser, wenn wir niemanden mehr töten müssten, oder? Und die, ja, klar. Und er begibt sich da so ein bisschen allein auf die Suche, eine Lösung oder eine Heilung oder irgendetwas zu finden. Und ich denke mal, da wird jetzt, also ich hoffe, in den nächsten 3 Folgen passiert dazu noch mehr.
Wie gesagt, also da fehlt mir einfach zumindest im Piloten etwas Backstory. Und ich bin, wie gesagt, ein Typ, der, wenn der Pilot einem nicht gefällt, dann gucke ich da eigentlich selten weiter. Und ich fand, also sehr, sehr flach insgesamt. Die Schauspieler waren gut, es war nicht immer alles nachvollziehbar. Wie gesagt, der Gastauftritt in der Pilotfolge, der war auch super. Der hat es für mich zwar auch nicht rausgerissen in irgendeiner Form. Das ganze Konzept war mir etwas insofern schleierhaft, wie du schon sagtest. Also wenn die, okay, die gehen jetzt dieser Verwandlung, dieser Metamorphose noch so ein bisschen, also auf die Spur und gucken, was da passiert ist. Aber in den Piloten wird das halt nicht so deutlich. Die isst halt einfach Menschenfleisch und man vermutet halt irgendwie, keine Ahnung, die ist halt, ich sag's mal, Vampir angehaucht, irgendwas in dieser Richtung. Man braucht davon was. Hat mich wiederum an iZombie erinnert, was es natürlich nicht ist, weil die isst jetzt kein Gehirn und weiß dann, was die ihre Opfer gedacht haben. Aber was dann in meinen Augen die Serie wieder ein wenig schlechter gemacht hat und was ich etwas schade fand. Und insofern ist das halt auch irgendwie doof für mich zumindest, dass es eben nicht so in dieser, ja, hat mich nicht so von Anfang an abgeholt, auch wenn es eine Komödie war und wenn da Drew Barrymore mit war und wie gesagt, Timothy Olyphant macht das auch gut, aber mir fehlte einfach noch so ein bisschen was und ich kann das nicht nachvollziehen und hatte auch dann so in den sagen wir, dem Pressefeedback, was du so bekommen hast, das ist, glaube ich, entweder, das ist auch wieder eine dieser Serien, entweder man mag sie von Anfang an oder man sagt, nein, bitte nicht noch mehr davon, also es ist spaltet, glaube ich. Erik, bei dir war ich ein wenig überrascht, dass dir gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hast du gesehen? Hast du den Piloten da auch schon mehr? Du hast ja mindestens 2 schon gesehen.
Ich habe 2 Folgen gesehen bisher.
Genau, und ich hätte gedacht, dass nach dieser, ja, sagen wir doch, banalen Kotzszene da für dich schon der Vorhang gefallen ist.
Ja, da war ich auch nahe dran. Dachte ich, oh nee, ist das eklig und so, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Also am Anfang, wie gesagt, fand ich es nur witzig, weil das einfach so übertrieben war, aber dann wurde es einfach eklig und so. Da muss man halt irgendwie drüber wegkommen, genauso wie wenn sie da irgendjemand in den Finger beißt, dann hängen dann irgendwelche Fäden raus und dann irgendwie da ein riesen Blutlache und Gedärme und wenn sie dann irgendwelche Leichen beseitigen da mit irgendwelchen Kisten, wo der Deckel fehlt und so und die dann irgendwie durch die Wüste oder durch die Pampa ziehen da und dann schwabbert immer was raus und so. Also solche Sachen muss man abkönnen. Aber ansonsten hast du ja schon gemerkt, also es ist schon sehr lustig. Also es ist halt so ein abgefahrener Humor. Den muss man halt schon ein bisschen mögen. Und ich glaube, bei mir hat es einen ganz guten Nerv getroffen. Ne? Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und weitergucken. Fand es sehr, sehr lustig. Auch dieser Typ, dieser Nerd, der da aus der Nachbarschaft eingeführt wurde. Die Tochter finde ich großartig, wie die spielt. Passt eigentlich alles. Timothy Olyphant, den mag ich eigentlich auch, die Rolle, die er hier spielt. Und, einfach herrlich. Also gut besetzt. Fängt zwar irgendwie ein bisschen komisch an, die Serie. Muss man ein bisschen reinfinden erstmal in die Stimmung. Aber dann hat sie mich mitgenommen.
Das Schöne insofern ist ja, hier kann man ja wirklich gleich von Anfang alles weggucken. Wir hatten noch gar nicht gesagt, oder hatten gesagt, 10 Episoden, eine halbe Stunde. Also innerhalb von 5 Stunden ist man da auch durch, wenn man das möchte.
Eine Kollegin von mir, die war jetzt in Berlin gewesen, weil wir hatten da so eine interne Veranstaltung. Und die hat da Fotos gemacht von solchen Plakatleinwänden. Und da wird in Berlin offensichtlich Werbung dafür gemacht. Annemarie, hast du die gesehen, die Werbeplakate für diese Serie?
Ja, wo sie so, als ob sie Pommes isst dann.
Ist quasi wie eine Currywurst, quasi so Finger aufgeschnitten. Und das ist quasi die Werbung für die Serie. Da steht dann noch drüber irgendwie Santa Clarita Diet. Siehst halt so richtigen Finger mit Fingernagel und so. Der ist dann hinten so aufgeschnitten wie so eine Currywurst.
Sehr lecker. Da muss man unbedingt haben. Na gut, also. Schaut es euch einfach mal an, Piloten, also wie gesagt, wenn ihr Netflix habt, könnt ihr alles schauen, ansonsten guckt ihr euch den Trailer mal an. Wie gesagt, ich bin da etwas zwiegespalten, ich werde versprechen, bis zum nächsten Podcast zumindest einmal noch die zweite Episode zu gucken und dann mal schauen, ob sich da noch etwas mehr Humor oder etwas mehr Sympathie für diese Serie für mich entwickeln lässt. Wie gesagt, nach diesem Piloten, hat die dich sofort gehabt von Anfang an, Annemarie, gleich nach dem Piloten oder war das so eine, ich gebe ihr 2 Folgen und dann ist es Schluss?
Also ich war nach dem Piloten sofort, also ich fand Drew Barrymore ganz entzückend gruselig da als Menschenfresserin. Ich mag auch die Nebencharaktere, also die Nachbarn, die Tochter, wie gesagt, finde ich ganz wunderbar. Auch ich kannte die Schauspielerin auch nicht, also wahrscheinlich dann hier wieder Nachwuchsentdeckung. Und ja, ich fand die Prämisse halt cool. Lass mal kotzen. Also super eklig, aber auch super lustig. Also
Vor allem, wo dann dieser andere Makler noch gesagt hat, ja, ich habe das sauber machen lassen und so. Das war ja ganz schön viel Kotze.
Ja, genau. Also so ein bisschen besorgt, aber irgendwie auch angeekelt und ja, unglaublich.
Das war unglaublich. Wie hat er gesagt? A hell lot of vomit.
Richtig, richtig viel. Na gut, also das soll es dann gewesen sein zu Santa Clarita Diary und
ich habe jetzt gerade Bock, Diet, die nächste Folge zu gucken.
Diet, ja. Was habe ich gesagt? Diary, egal. Diet. Und dann kommen wir doch einfach mal zur nächsten Serie, beziehungsweise da muss man vielleicht ein klein wenig ausholen, denn ich hatte es ja schon am Anfang angedeutet, wenn man sich diesen Trailer so ein wenig anschaut, ohne jetzt da irgendetwas dazu zu wissen, erinnert es zumindest mich ganz stark so an Beverly Hills 90210. Einfach viele hübsche junge Menschen irgendwie in einem Umfeld der Highschool und man weiß gar nicht, worauf man sich da einlässt. Und wir hatten vorhin geschaut, ne, Beverly Hills 90210, das lief in den 90ern an, lief dann gefühlt, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, ist also auch schon 20 Jahre fast her, dass man das irgendwie geguckt hat oder vielleicht sogar etwas länger. Ich habe es nie wirklich live geguckt. Ich kenne zwar alle Schauspieler, warum auch immer, also zumindest vom Äußeren, aber einer davon, dieser Luke Perry, der taucht auch hier wieder auf, aber eben jetzt quasi auf der Gegenseite in Anführungszeichen. Also er ist der Vater eines dieser Teenager, die dort und keines irgendeines Teenagers, sondern von Archie. Und da sind wir auch schon bei dem eigentlichen Einstieg in diese Serie, denn diese Serie beruht auf einem Comic Archie, also die Archie Comics. Und dazu muss man wissen, das ist auch nichts Neues. Also das gibt es irgendwie 75 Jahre oder 70 Jahre gibt es diesen Comic schon. Und Archie ist so der typische Inbegriff des amerikanischen Biedermann. Also der ist ja der Sauberling, der nie irgendwie anstößt, der nichts Anstößiges macht und das über 70 Jahre lang, also sehr jugendfrei, sehr für alle Altersstufen geeignet, Höhen und Tiefen miterlebt hat, so von der Highschool zum Berufsleben und dann, glaube ich, irgendwann auch mal ermordet worden ist und sowas. Also eine sehr skurrile Figur und die man aber auch nicht unbedingt als Comic mögen muss. Ich weiß gar nicht, ob die im Deutschen jemals erschienen sind. Das ist halt viel schwarz-weiß, sehr eben, ja, stellt euch mal Comic vor 70 Jahren vor, sehr, sehr einfach gemacht. Und jetzt gibt es seit kurzem ein paar neue Comics aus diesem Universum, die da wieder frischen Wind reinbringen. Also zum einen von den Zeichnern und zum anderen eben auch von den Geschichten. Die werden halt viel realitätsbezogener, viel gruseliger auch stellenweise. Aber und es gibt auch ein Comicbuch, glaube ich, das dann die Vorlage zu dieser neuen Serie geworden ist. Riverdale ist nämlich dieser, wie soll man sagen, so dieses kleines Kaff irgendwo, wo unsere Protagonisten leben. Und das sind insgesamt, sagen wir mal so, drei Hauptprotagonisten im Prinzip, also Archie, dann Veronica und Betty. Das sind diese drei Personen, um die sich alles dreht. Und dann gibt es aber auch noch so einen Nebencast. Vor allem voran ist das dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt in der Serie, doch Jughead heißt der, glaube ich, da auch, der auch gleichzeitig die Erzählerstimme ist. Großartig gemacht, also in diesem Buch. Also alles wirkt natürlich ein wenig sehr, sehr modern. Was von den Farben, auch wieder ein bisschen Trivia am Rande, wer diese Fiona Staples, diese Comics, die neueren, koloriert hat, an die erinnert das. Also sehr bunt, sehr neon. Lastig, alle, die dort auftauchen in dieser Schule, bis auf Archie, aber das ist so dieses Nerd-Image, der hat so einen leicht roten Haarschnitt, also so eine Frisur, leicht rot angefärbt, wobei der Körper wieder 1A ist, können wir ja noch Annemarie fragen. Also so krasser Gegensatz zwischen Nerd und gleichzeitig Sexualobjekten, Anführungszeichen. Die Mädels, Betty und Veronica, sind das gleiche in grün, auch wenn die eine eher auf Bieder getrimmt ist, die andere aus so, ich sag's mal, die hatten etwas mehr Geld, aber haben irgendwie das Geld nachher verloren und sind wieder zurückgekommen und also rein vom Cast her genial gemacht.
Der Vater. Genau, die Veronica ist neu in die Stadt gezogen mit ihrer Mutter, nachdem der Vater irgendwie das Geld veruntreut hat oder irgendwie.
Und die kommen aber.
Dort, müssen sie jetzt von vorne anfangen.
Die kommen aber alle auch dorthin und die wissen alle, dass sie aus dem, sag mal, aus dem Nichts kam, viel Geld hatte und nun kommen sie wieder zurück und ja, also sie, die Tochter, die lebt natürlich immer noch, das sieht immer noch sehr gut gekleidet aus, fällt halt, sticht halt heraus und wie gesagt, makellose Haut, immer perfekter Lippenstift, also sehr, sehr überspitzt und überzeichnet alles. Aber das eigentlich, was mich dann für diese Serie wirklich eingenommen hat, ist, dass am Anfang ein Mord passiert. Also einer der College-Schüler verschwindet, taucht dann irgendwann später auf, wird ermordet und im Fadenkreuz der Ermittlungen, in Anführungszeichen, steht die eigene Schwester. Und was dazu kommt noch, Archie hat gleichzeitig eine Affäre mit seiner Musiklehrerin und hat aber zu diesem Zeitpunkt auch einen Schuss gehört und will aber nichts sagen, weil sonst diese verbotene Liebe zwischen Lehrerin und ihm halt rauskommt, beziehungsweise halten sie dann dicht. Veronica und Betty, die freunden sich so in der ersten Folge auch ein wenig an und kommen dann quasi zu dem, dass dieses Team, wirklich auch dieses Kernteam aus diesem Veronica und Archie sind und sie versuchen dann ein wenig näher zu ergründen, woran das liegt und haben dann Seitstränge noch neben, dass dieser Mord aufgeklärt werden soll, gibt es natürlich immer noch Probleme. Also erstens, dass so eine Art Slut-Shaming da stattfindet, also dass Veronica mit dem Football-Coach, Quarterback, wie heißen die da, keine Ahnung, dem Star dort ausgeht und er aber quasi nur so ein Häkchen an der Liste machen will und sie einordnen will und dann quasi vor der ganzen Schule bloßstellt und das versuchen sie halt zu korrigieren. Archie will seine Musikkarriere weitergehen, da gibt es dann eine Musikgruppe, die Pussycats, wo er irgendwie rein will. Dann der eben angesprochene Luke Perry, der Vater von Archie ist, der ist dann sehr, sehr geerdet, kennt aber auch die Mutter von Veronica von früher irgendwie und wie gesagt, ein sehr, sehr sympathischer Cast, auch wenn die Hauptcharaktere in meinen Augen alle ein wenig überzeichnet sind. Es gibt nachher, ich habe jetzt die ersten drei Episoden, die gibt alles auf Netflix später verfügbar mit der Einschränkung, da das Ann-Maria schon gesagt hatte, auf CW Woche für Woche läuft und wir quasi in Echtzeit jeden Freitag eine Episode bekommen, muss man da ein wenig warten, bis man alles hat. Aber es hat so wirklich diese Sogwirkung, die es entfaltet hat. Es hat für mich so einen Hauch von Twin Peaks. Zum einen, wie gesagt, es gibt diesen mysteriösen Mordfall, wo nicht immer alles ganz klar ist, wo es ein paar Drehungen und Wendungen gibt. Es gibt wirklich sehr, sehr schön gezeichnete Charaktere. Natürlich allen voran Archie, der natürlich im Verhältnis zu dieser Comicvorlage viel, viel sexualisierter ist auf der einen Seite, viel offener ist, gar nicht so, ich sag's mal so ein bisschen trottelig. Auch Veronica und Betty sind gerade, ich weiß gar nicht, in der zweiten oder dritten Folge, also gerade Betty kommt dann so in High Heels und als Vamp an, weil sie hat quasi auch noch eine Leiche im Keller, ihre Schwester, weiß gar nicht, was mit der eigentlich war, jedenfalls ist die auch mal mit irgendeinem von diesem Football-Team ausgegangen und jedenfalls gibt es dann eine Leiche im Keller, sagen wir mal so, also jetzt keine sprichwörtliche Leiche, sondern eine Leiche. Und insgesamt
na, muss wer ich, weiß.
Na, ja, vielleicht weiß ich auch mal, weiß ich es nicht, das kann schon sein, aber das entwickelt sich so von einem oberflächlich betrachtet, deswegen hätte ich es am Anfang auch fast gar nicht geguckt, eher so einem Highschool-Teenie-Drama mit, wie gesagt, lauter Schönlingen, mit Problemen, die die Welt nicht kennt, also weißt du, so in einem Umfeld, wenn man sich den Trailer anschaut, dass ich da nichts mit anfangen kann, wo ich echt überrascht war, dass ich nach dem Piloten dann so heiß drauf war, aber das liegt vielleicht auch zum daran, dass es eben dieses Drama, diesen Mordfall gibt, dann dieses ganzen Charakter, also komplett entstanden. Dieser Jughead, also diese Erzählerstimme, der gleichzeitig auch das, was gerade in Echtzeit passiert, quasi als Buch gleichzeitig schreibt, dann dadurch diese Erzählerstimme ist und zum einen, also der Chronist dieser Ereignisse nachher rückwirkend ist, der ist im Verhältnis zu den Comics, der dort wirklich so ein richtig asexuelles Wesen ist, also sich da komplett von Frauen losgelöst, aber auch hier so ein Jugendschwarm ist, zwar ein bisschen nerdig angehaucht, aber trotzdem auch sehr als Person sehr interessant und sämtliche am Rande spielenden Figuren wirken halt nicht irgendwie sehr aufgesetzt, sondern passen da irgendwie ein. Und ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr angetan von dieser Serie. Es wird, ich weiß gar nicht, 10 oder 12 Episoden geben. Großartig gemacht und wie es aussieht, denke ich mal, wird die wahrscheinlich auch ohne weiteres verlängert werden, denn die passt, die ist gut aus und wie gesagt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ansätze nachher, wie man das noch weitermachen, also fortführen könnte. In meinen Augen großartig gelöst worden. Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich abgeholt hat?
Ja, schon. Also wie du gerade schon sagst, das Setting ist super, so ein bisschen Twin Peaks, aber halt nicht so, dass da alle Charaktere sofort quer, sondern wirklich nur, dass der Mordfall eben so tricky ist. Und dann, weil du Beverly Hills gesagt hast, du hast also lange keine Teenie-Serien mehr gesehen. Also mich hat es direkt eher an Gossip Girl erinnert. Das war halt auch so perfekte Figuren, die sind ja auch alle, also jetzt bei Riverdale und früher auch bei Gossip Girl, so super gut aussehend und das sitzt wirklich jedes Haar, wie du gerade schon gesagt hast, der Lippenstift und alles und kein Kram irgendwo und die Kleidung frisch gebügelt.
Ja, Veronica also sieht immer aus wie so so eine Star-Anwältin, die irgendwie in den Court gehen will und nicht zur Schule. Genau. Also das ist wirklich ein perfekter Anzug, also so, oder ein Dress. Also es ist ein bisschen weltfremd in der Beziehung schon, aber trotzdem irgendwie noch sympathisch.
Ja, natürlich, aber so sind sie alle, also auch die Betty, dass die Haare dann halt so die Lockchen und alles. Und dann die Schlimmste, also Schlimmstbeste, hast du ja noch gar nicht erwähnt, also dieses Cheryl, deren Bruder ja gestorben ist, also die mit den feuerroten Haaren, die sie auch immer wie aus dem Ei gepellt und als
die Chefin der Cheerleaderin ist, ne?
Ja, genau. Mit den roten langen Locken. Und also sie macht ja auch immer den Eindruck, also die kann ja keine ruckartigen Bewegungen gefühlt machen oder so, die wirkt so robotermäßig, aber halt klasse dargestellt. Also ja, für mich ist so ein bisschen, wie gesagt, Mix aus Twin Peaks, was die Mördergeschichte angeht, Gossip Girl vom Look und aber halt vom Gerede dann, gerade wenn Archie dabei ist, so ein bisschen One Tree Hill oder Dawson's Creek und halt so hier über die Gefühle und ach, und meine Zukunft, weil er ist ja wirklich da so, er will Musiker werden, aber er will seinen Vater nicht enttäuschen, weil er das Familienunternehmen vielleicht irgendwann übernehmen soll und dann halt immer nach der Schule dort arbeitet und auch hier Football Coach und so, und da fühlt er sich quasi zwischen den Stühlen, aber will sich ja selber eigentlich nur verwirklichen mit seiner Musik, und da kommt schon das Nächste, und da ist für mich auch wieder ziemlich One Tree Hill, die hatten ja auch immer sehr viel Musik mit drin. Und das ja auch, also er spielt in der ersten oder zweiten Folge der Gitarre was, ne?
Fragezeichen? Nee, ich überlege gerade, der spielt von Anfang an.
Genau, und dann haben wir ja noch die Band da, die Pussycats, genau. Die, ich habe auch die zweite Folge schon gesehen, da haben sie ja auch wieder einen Auftritt, also ich glaube, die werden auch ziemlich noch mit eingebunden.
Naja, also er schreibt ja dann quasi auch die Songs für sie mit, also für die Band.
Genau, finde ich sehr cool da, die Band. Und genau, also das kommt noch irgendwie auch noch hinzu. Also das ist wirklich so eine Mixtur, also alles rein in Shaker und rausgekommen ist so. Und dann natürlich noch dieser Comic-Aspekt, der dann Leute wie dich noch ranholt, die normalerweise niemals, ich sage jetzt mal, Lapita, das Teenie-Drama gucken würden. Also das hättest du ja jetzt nicht eingeschaltet.
Nee, wahrscheinlich wirklich nicht.
Wenn also,
nicht mal unbedingt jetzt die Serie, wie gesagt, ich habe diese Comics, also es gibt diese neueren, vielleicht mache ich auch Comic Review irgendwann mal eine Besprechung, diese Bücher. Aber die alten Dinge haben mir auch nicht so gefallen, weil das sind wirklich so ganz klassisch, da ist dieses Archie, wirklich so ein sehr biederer Typ, die erleben alles Mögliche, die heiraten, die, wie gesagt, werden ermordet und leben ganz normales Leben, sind wirklich Comics, hat letztens die kannst du selbst in Indien noch kaufen, diese Dinger, also als Mass-Paperback, also ganz dünn und schwarz-weiß und wie gesagt, freundlich für alle Altersstufen, da stößt nichts an, und das ist ja das ganze Gegenteil. Also hier wird ja sexualisiert, hier passiert ein Mord, also eigentlich das, was Archie verkörpert hat, dieses clean Saubermann-Image, wird hier komplett über den Haufen geworfen hier.
Das Einzige, was noch so ein bisschen auf die 50er und 60er Hinweis wirft, ist eben dieser Soda-Shop, dieses Diner, wo sie immer alle hingehen nach der Schule, also wo sich quasi alle treffen, und da unser Aufsprecher ja auch Pops seine
Soda-Shop, ja, das Ding.
Ja, genau, das sieht sehr cool aus da.
Aber wie gesagt, das Erscheinungsbild fand ich halt auch so genial. Also es ist wirklich so, diese Farben, die sind toll, diese Stimmung ist toll. Und du hast schon recht, das sind viele kleine Seitstränge. Ich meine, manchmal schüttelst du dir auch den Kopf. Also wie gesagt, unser Archie, der ist ja auch gefühlt, weiß nicht, wie alt der da sein soll eigentlich. Auf jeden Fall schleicht er sich irgendwann aus dem Haus, beziehungsweise wird ertappt, dass er irgendwo angeblich hätte sein sollen und er mit der Lehrerin zusammen war, was er ja nicht verrät. Und der Vater, das kriegt er raus, dass er eben nicht dort war, wo er hätte sein soll, kriegt er Stubenarrest. Der Typ ist, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 17, 18, 19, so sieht er zumindest aus, und da sagt, okay, ja.
Highschool noch, würde sagen 16.
Ja, aber also das wirkt so, also irgendwie, und dann schleicht er sich raus, wird natürlich ertappt aber.
Ich sehe schon, du schaust nicht allzu viele Teenie-Serien, weil
es sind ja kurzfristige
Darsteller, die alle jenseits der 20 sind im Normalfall, und da musst du dich halt drauf einlassen. Also die sollen schon um die 16 sein, gehe ich davon aus, wenn das eine Highschool ist. Aber wie gesagt, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Der Mordfall oder halt dieses Intro wieder, das sind ja, also die Cheryl und eben ihr Bruder, die waren ja, war ja ein Zwillingspaar, und wie sie da weiß gekleidet mit dem, fahren sie halt mit so einem kleinen Bötchen da oder mit so einem kleinen Ruderboot über den See oder den Fluss der Stadt, und also alles wie so ein Ritual wirkte das, zumindest im Piloten, und dann eben verschwindet der Bruder und später taucht dann diese Leiche auf, und er ist aber nicht ertrunken, sondern wirklich ein Mord ist passiert, und Ja, also das ist schon ein bisschen freakig und wie du gerade schon gesagt hast, die Schwester von Betty war wohl mal mit eben diesem Toten zusammen und ist jetzt wohl in der Psychiatrie oder irgendetwas ist da passiert. Und Betty hat auch ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter, weil die immer, muss alles perfekt sein. Daher kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen Perfektionismus von ihr. Was ich wiederum merkwürdig fand im Piloten, dass da direkt Betty Archie ihre Liebe gesteht. Oder halt zumindest sagt, ja, ich will mit dir zusammen sein. Da hätte ich jetzt erwartet, typisch Teenie-Drama-mäßig, dass das erstmal noch die halbe Staffel quasi sie ihn umgarnt oder halt auf seine unerwartete Liebe hofft, aber halt nie wirklich das sofort ausspricht, weil der meist dann hier, es geht dann über fünf Ecken und dann erfährt er es aus Versehen, wenn sie über den Schullautsprecher das sagt oder halt irgend so ein banaler Quatsch. Aber da war ich überrascht, dass das sofort auf den die Tatsachen auf den Tisch gebracht wurden. Und ja, dass halt Betty und Veronica so schnell jetzt super Freundinnen, dann doch wieder Feindinnen und dann doch wieder Freundinnen in der zweiten Folge wurden. Es geht halt alles super schnell, aber das muss man, denke ich, akzeptieren.
Ja, ich glaube, das liegt aber neben dem Background, also der Hintergrundgeschichte der Comics oder sowas. Also das eh schon, also vielleicht klar ist in gewisser Weise, und dass jetzt nicht das Thema ist, dass das immer mitschwingt zwar und ist nicht so dieses klassische, wie du schon sagtest, dieser Aufbau, geheime Liebe und irgendwann offenbart sich's und dann wird's oder wird's nicht, sondern das ist nicht das Thema dieser Serie, glaube ich. Also es ist, glaube ich, eher so eine, auf lange Sicht dann wahrscheinlich eher so eine Bruder-Schwester-Liebe. Klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich trifft es das
ja,
am ehesten.
Ja, na klar. Oh, ja. So ist es für ihn ja wahrscheinlich auch. Oder er sagt ja auch, seit der Grundschule sind sie befreundet und als es irgendwie hieß, er wird vielleicht nicht versetzt, hat sie alles getan, um ihm Nachhilfe zu geben und so irgendwie in der zweiten Klasse. Also BFFs forever eigentlich. Und ja, und er ist halt der typische CW-Sweetheart-Darsteller da mit seinem Sixpack und aber mit seinen weirden roten Haaren. Also das bringt mich ja immer, da bringt das mich eher negativ aus der Fassung, als es eigentlich vielleicht positiv passieren sollte, wenn er oben ohne rumläuft. Also weil das sieht komisch aus.
Ich überlege gerade, ob der, ja gut, der hat so rot-braune Haare, glaube ich, in diesen Comics, aber das wirkte eher so, ich weiß nicht, ob das ein stilistisches Mittel ist für die ganze Farbpalette der Serie, in Anführungszeichen, das ist halt so rot angehaucht, er wirkt, aber das wirkt eher so wie schlecht koloriert, weißt du, wie irgendwas gewollt, es ging ein bisschen nach hinten los.
Und ich finde es halt so verwirrend, weil ja Cheryl und ihr Zwillingsbruder ja auch so krass rote Haare hatten. Und
wobei sie wieder eher so ein richtiges Rot, also das so.
Ja klar, aber irgendwie fand ich es halt so, also sonst sind rote Haare irgendwie in Serien total selten und hier haben wir zum einen diese Zwillingsgeschwister und dann unsere Hauptdarsteller auch so rotbraun. Ist ja egal, müssen wir jetzt nicht über die Haarfarbe reden.
Kommt dann bestimmt später mal irgendeine Verwandtschaft raus.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon, das wäre dann wieder zu einfach. Also.
Ich hatte nur gelesen, wie gesagt, in den Comics ist ja Archie eher asexueller Typ und hier ist er ja doch schon klar auf Frauen fixiert, also hat diese Affäre und dass man die Serie, also dass es Gerüchte gibt, dass die Serie dann irgendwann da hinausläuft, was ich nicht glaube, weil das nicht passt, weil die Serie eben so gestrickt ist. Er hat einen Crush, also mit der Lehrerin, er ist den Frauen nicht abgeneigt und ihn dann innerhalb dieser, paar Episoden, die da jetzt kommen werden, dann so hinzustellen, dass er kein Interesse an Frauen mehr hat, das würde auch nicht zu seiner Rolle als Sänger und so Typ passen, so wie er ist. Also dann sollen sie ihn lieber so lassen, wie er ist, als nicht Frauen hätte er ja auch nicht. Er ist ja doch das ist ja dieser Zwiespalt. Ein lieber netter Junge von nebenan, der es allen recht machen will, der trotzdem aber irgendwie eine geheime Affäre hatte. Naja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Erik, wie sieht's bei dir aus? Ist das was dich anspricht? Also nicht die geheime Affäre, sondern Riverdale, die Serie an sich? So
geheime Affären sind auch immer gut. Nee, Spaß beiseite. Nee, hat mir gut gefallen. Mir war es ein bisschen so sehr teenie-mäßig. Ich mochte ja Twin Peaks sehr, deswegen hier nicht ganz so, gibt es ein paar Abstriche und ja, hat mich aber jetzt nicht so wahnsinnig gerissen, dass ich jetzt unbedingt gleich wissen will, wie es weitergeht und ich werde es erstmal ein paar andere Sachen gucken und hier erscheint ja irgendwie, glaube ich, jede Woche eine neue Folge, da warte ich einfach mal ab, bis dann ein bisschen was da ist und sollte ich irgendwann mal Zeit haben, werde ich dann den Rest mal noch schauen und sollte ich es vergessen, das zu schauen, dann ist auch nicht schlimm.
Ich weiß gar nicht, Annemarie, weißt du aus dem Kopf, wie viele Episoden es dann insgesamt eigentlich geben wird? Für die erste Staffel?
Hat denn hier niemand die IMDb offen?
Nee, leider nicht. Deswegen habe ich
gerade
nicht.
10, 12? Season 1? Ich sage bestimmt 13.
Weil sie auch auf CW läuft. 12 Episoden. Ich war schneller.
13.
Ich habe ja 12 stehen. Ah. Also bei mir steht okay, 13.
Am 20. April die letzte Folge.
Dann sind wir mal gespannt. Aber du guckst auch weiter, oder?
Ja, aber jetzt auch nicht so jede Woche. Nee? Also,
sammelst du, oder?
Ja, naja, ich sammle Zeit
mit. Du lässt Netflix sammeln.
Ja, wirklich. Wobei, und ich glaube, also das ist jetzt nicht so sehr eine Serie, wo ich sage, da brauche ich 3-4 am Stück, um die runterzusuchten. Jetzt 24, was halt so spannend ist. Aber das ist auch wieder eine Serie für mich, wo es für mich, glaube ich, gut ist, wenn ich da wieder reinkomme, quasi nach Riverdale im Kopf und da nicht jede Woche eine Folge, sondern wenn ich da auch so 3 habe, dann kann ich mich auch besser mit den Figuren identifizieren. Und
ja, ich finde, sie haben es auch schön gemacht. Die haben halt auch nach jeder Episode immer so einen kleinen Cliffhanger mit dabei. Also wo es mir immer so ging, dass ich es dann auch ärgerlich fand, dass man es nicht weiter gucken konnte.
Ja, ich habe gestern auch die 2. Folge geguckt und war halt echt schon bodenmüde. Es war irgendwie kurz nach 10 und ich wollte schlafen und gucke halt so das Ende der 2. Folge.
Da wird sie abgeführt, glaube ich, ne? Die Schwester.
Ja, und dann denkst du, nein! Und habe halt noch so die ersten 10 Minuten von der 3. Folge jetzt geguckt und werde ich nachher mal noch beenden, dass ich da aktuell bin. Aber ja, das stimmt. Also wenn sie das immer so hinkriegen mit den Cliffhängern. Was hart.
Aber trotzdem, ich finde es schön, dass es so zeitnah läuft. Ich habe es nur im Original geguckt, aber ist es schon in der Übersetzung dabei oder ist es nur im Original bei Netflix momentan?
Ich glaube schon. Also ich habe es auch im Original gesehen, aber sind eigentlich immer sehr flott.
Na gut, also Riverdale. Wer die Archie-Comics kennt, wobei ich glaube, da muss man schon Special Interest haben, um die überhaupt zu kennen. Kannte die eine von euch eigentlich vorher schon, Anne-Marie, du? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, aber ich habe jetzt im Zuge, dass die Serie kam und da habe ich auch das erste Mal darüber gelesen, habe ich jetzt in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie innerhalb der letzten Monate, also ich weiß sehr konkret, wurde das mal erwähnt.
Naja, irgendwas mit die sind ja auch, wie gesagt, also in USA unheimlich populär. Wie gesagt, weltweit ist es ein englischsprachigen Raum. Also findest du die quasi überall und das sind sehr, sehr populär. Laufen ja schon über 70 Jahre. Erik, du schon mal davon gehört, Archie Comics?
Ich habe gelesen. Irgendjemand hat mir das mal gesagt, aber ich selber noch nicht gelesen, nein.
Okay. Na gut, also wie gesagt, von mir Daumen hoch. Ich werde es auf alle Fälle weiter gucken. Ich werde dranbleiben und mal schauen, wie sie es entwickelt. Ich finde nochmal den Auftritt auch von Luke Perry irgendwie sehr, sehr sympathisch. Passt irgendwie toll rein. Ich finde ihn, auch wenn er, wie gesagt, ein wenig, also er sieht unheimlich älter aus als jetzt zum Beispiel noch bei Beverly Hills 90210, aber trotzdem, er spielt die Rolle gut.
Ja, auch schon 20 Jahre.
Ja, er passt in die Rolle irgendwie. Es ist sehr, sehr sympathisch. Insgesamt ein sehr, sehr sympathischer Cast. Also es ist keiner dieser keiner der Hauptdarstellerinnen. Selbst dieser, ich habe die Schwester da des Bruders, der ermordet oder weg ist, ermordet worden ist, sehr, sehr hasssympathisch. Also das ist wirklich so, die spielt so arrogant, hochnäsig, von oben herab. Man hasst sie eigentlich und mag sie trotzdem. Insgesamt sehr, sehr schönes Cast-Bild und von mir Daumen nach oben. Ich werde es weiter gucken. So, das soll es dann auch gewesen sein für diesen Podcast. 3 Serien, die wieder mal nicht unterschiedlicher hätten sein können. 24 Legacy, dann Santa Clarita Diet und Riverdale. 2-mal Netflix, 1-mal Sky One. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, mein persönlicher Favorit ist diesmal Riverdale. Anne-Marie, bei dir ist es Santa Clarita Diet. Was denn? Du schon wieder?
Entschuldigung.
Plötzlich angesprochen worden.
Nee, ich habe ja, oh Gott. Oh nein, jetzt habe ich mich ganz arg erschreckt.
Ach nee. Nicht so viel gruselige Serien gucken. Danach wirst du immer so leicht erschreckt.
Nee, ich wollte gerade noch irgendwas suchen, was war voll. Oh Gott.
Oh. Ich weiß, was Anne-Marie jetzt gesucht hat, aber das bleibt unser Geheimnis. So, also ja, nochmal.
Nee.
Dein Favorit, dachte, Santa Clarita Diet?
Ja, das ist mein Favorit, ja.
Und bei Erik, ne? 24?
Ja, 24 fand ich gut. Aber die größere Überraschung war eigentlich hier dieser Santa Clarita Diet, finde ich. Weil 24, ja, da wusste ich eigentlich, was mich erwartet. Da habe ich nur gehofft, dass es möglichst so gut ist wie die vorhergehenden. Kommt nicht ganz ran an die vorhergehenden, aber ist trotzdem gut. Aber Santa Clarita Diet, da habe ich irgendwie nichts erwartet und es hat mich voll umgehauen.
Na gut, also dann, wir freuen uns über Kommentare. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder wenn euch etwas nicht gefallen hat. Und vielleicht gehen wir dann auch wieder mal bei den nächsten Podcasts ein wenig auf die Kommentare ein. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net